Egal ob 20 oder 1000 PS, ob günstiges Alltagsauto oder sündhaft teurer Supersportwagen. In Achtung Fahrspaß fahren Jan und Luca sie fast alle. Was hat ihnen gefallen? Was hat sie genervt? Und ganz wichtig, hatten sie Spaß beim Fahren? Das alles und noch viel mehr hört ihr in
Achtung Fahrspaß Folge 27 und das ist eine ganz besondere Folge, denn wir feiern Jubiläum. Heute vor einem Jahr ist fast auf den Tag genau die erste Folge von Achtung Fahrspaß online gekommen. Und jetzt sind wir 27 Folgen weiter und mit wir meine ich meine Wenigkeit, Jan Götze und Luca. Hallo Luca.
Moin zusammen. Ja, wie in der letzten Folge schon angekündigt, haben wir uns natürlich fürs Jubiläum auch was Schönes aufgespart. Haben wir was ganz, ganz Feines und ich bin richtig heiß.
Ja, wie du sicherlich weißt, bin ich auch sehr heiß, also wirklich, wirklich heiß. Und man muss ja sagen, also ein Jahr, 27 Folgen plus 5 Sonderfolgen, ich bin stolz auf uns.
Ja, haben durchgezogen.
Haben wir richtig gut durchgezogen, haben keinen mal ausfallen lassen, haben uns, wie ich finde, super entwickelt. Es macht nach wie vor richtig viel Spaß. Es macht mega viel Spaß, von euch zu hören, mit euch in den Austausch zu gehen, tatsächlich ja auch von euch zum Teil die Autos angeboten zu bekommen. Das ist wirklich, also dieses anfängliche Herzensprojekt hat sich zu einem noch größeren Herzensprojekt entwickelt für mich. Und jetzt kommen wir zu unserem Auto für die Jubiläumsfolge. Du hast es gesagt, es musste ein richtiger Kracher sein, ein richtiger Banger. Und ja, den haben wir auf jeden Fall gefunden. Und deshalb würde ich sagen, ohne große Umschweife, Sound ab. Du hast es gerade schon gesagt, das Mikro konnte nicht ganz mithalten. Mhm. Ne? Also das Auto ist sehr stimmgewaltig.
Ja, auf jeden Fall. Also das Mikro hat leider wirklich ein bisschen gekämpft. Aber ich glaube, dennoch ist es immer noch schön anzuhören.
Ja, absolut. Also ich kann es jetzt schon mal direkt an dieser Stelle sagen, es ist mein Traumauto, das wir gefahren sind in der Folge 27. Für alle, die mich kennen oder auch die unser Q&A auf Insta auch mal verfolgt haben, die werden wissen, mein Traumauto, abseits des Pagani Zonda, muss man natürlich sagen, aber das ist, ich sag nicht unrealistisch, aber es wird schwer, das für diese Folge ranzu oder für diesen Podcast ranzuholen. Deshalb ist das ja irgendwann hoffentlich mal leistbare Traumauto von mir, der Porsche 911 GT3 Touring der Generation 991.
Mhm. Und ich habe mir gedacht, es gibt erstmal vorweg so einen kleinen Exkurs, was eigentlich ein GT3 ist. Viele von euch wissen es wahrscheinlich, aber viele vielleicht auch nicht. Und deswegen habe ich gedacht, starten wir mal ganz kurz vorne rein. Und zwar 1999 ist das erste Mal das Kürzel GT3 auf einem 911er hinten aufgetaucht. Und zwar beim 996 GT3. Die Herkunft von dem Namen GT3 war relativ simpel. Und zwar kam es einfach aus der GT3-Klasse, also die Rennklasse. Und da haben sie gedacht, okay, die Motorsport-Variante von dem Wagen heißt GT3, heißt der Wagen einfach für die Straße auch GT3. Als GT3 werden seitdem die Sportversionen vom 911 mit dem wassergekühlten Saugmotor bezeichnet. Sie lösen also so gesehen, könnte man sagen, den Carrera RS ab. Das waren nämlich damals die luftgekühlten Sportmodelle vom 911. Und ja, das Rezept ist denkbar einfach. Weniger Komfort, mehr Purismus, Fokus liegt aufs Fahren. Kein Klimbim, nichts, was stört.
Also so, wie wir das schon mal mögen, auf dem Papier.
Absolut, besser geht's kaum. Naja, auf jeden Fall sind wir scheinbar nicht die Einzigen, die das mögen. Es war von Anfang an ein recht erfolgreiches Konzept. Also die ganzen Enthusiasten sind direkt drauf angesprungen. Es gab am Anfang eine niedrigere geplante Stückzahl. Nicht, weil er limitiert werden sollte, sondern einfach, weil sie gedacht haben, naja, so viele wollen ihn wahrscheinlich gar nicht haben. Da lagen sie ein bisschen falsch, mussten auf jeden Fall relativ schnell nochmal nachlegen und haben die Stückzahl kurzerhand erhöht, weil einfach wirklich der 996 GT3 trotz des relativ hohen Kaufpreises zu der Zeit direkt ein Verkaufsschlager war. Also das Rezept ist direkt angekommen, die Leute wollten den Wagen haben und ja, dementsprechend war es auch relativ logisch, dass auch die darauf folgenden 911er-Reihen immer ein GT3 verpasst bekommen haben oder es immer eine GT3-Version davon gab. Wie wir aber vorhin schon gesagt haben oder wie vorhin Jan schon gesagt hat, haben wir ja nicht den 996 GT3 gefahren, sondern den 991 GT3 Und das ist die dritte Generation. Dazwischen gab es noch einmal den 997 und 2013 kam dann der 991 GT3 in der dritten Generation auf den Markt.
Und dazu würde ich jetzt gerne etwas sagen. Aber vorweg muss ich, glaube ich, hier einmal vielleicht den Hinweis loswerden. Das ist unsere Jubiläumsfolge. Das ist für uns beide ein ganz besonderes Auto. Deshalb nehmen wir uns hier auch besonders viel Zeit. Und die solltet ihr euch auch nehmen. Es wird auch sehr nerdig bei diesem Auto, ganz sicher. Es gibt viele Zahlen, viele Baucodes, Leistungen etc. Aber es ist uns, glaube ich, eine Herzensangelegenheit, dieses Auto richtig einzuordnen und auch in ja, vollem Umfang möglichst wirklich hier zu behandeln. Von daher, bleibt dran, es lohnt sich und hoffentlich könnt ihr vielleicht auch noch so das ein oder andere lernen, denn wir müssen natürlich auch immer davon ausgehen, wir stecken jetzt relativ tief im Porsche-Thema, aber vielleicht auch nicht jeder. Deshalb jetzt, nachdem Luca so eine kurze Einordnung des GT3 im Allgemeinen gemacht hat, will ich euch einmal abholen zu der Generation 991. Also, 991, das ist die siebte Generation des 911. Kam 2011 auf den Markt, wurde bis 2019 gebaut. Und in Porsche-Kreisen unterscheidet man ja schon seit dem 996 zwischen Punkt 1 und Punkt 2. Punkt 2 ist dann immer das Facelift, wo immer noch mal ein paar Sachen verändert wurden. Und ich kann euch schon mal sagen, beim 991 ist die Veränderung oder sind die Veränderungen beim Punkt 2 sehr, sehr umfangreich.
Und weil es viele umfangreiche Änderungen mit dem Facelift gab, wird ganz oft auch von mehr Generationen noch gesprochen, als es eigentlich gab. Weil es gibt Leute, die zwischen Punkt 1 und Punkt 2 unterscheiden, indem die sagen, das ist wirklich eine neue Generation. Das ist aber nicht ganz korrekt. Offiziell sagt Porsche, dass der 991 GT3 einfach die dritte Generation war. Wenn man das nach der anderen Rechnung quasi machen würde und immer Punkt 1, Punkt 2 trennen würde, wäre es die fünfte Generation und unser Exemplar, weil es ja schon Punkt 2 war, wäre die sechste Generation.
Das ist Quatsch.
Aber wie gesagt, merkt euch das nicht, weil Punkt 1 und Punkt 2 ist eine Generation trotzdem.
Genau. Also nur falls ihr jemals schon mal irgendwo von gelesen habt, 991, Punkt 2 beispielsweise, das ist dann immer das Facelift. Beim 992 ist es jetzt ja gerade ein sehr gutes Beispiel, ist ja erst vor kurzem das Facelift gekommen, auch vom GT3. Da redet man also bis vor kurzem hat man immer 992 GT3 gesagt. Jetzt muss man unterscheiden, 992.1 oder 992.2.
Genau, eigentlich ja recht simpel aufgebaut, muss man ja sagen.
Eigentlich einfach, aber wenn man jetzt natürlich nicht so tief im Porsche-Thema steckt und wie gesagt, gerade ja auch, weil gerade vom 911 gibt es ja auch sehr viele Modelle.
Ja, klar.
Da kann man natürlich auch mal schnell die Übersicht verlieren, aber beim GT3, da müssen wir wirklich ganz genau hinschauen.
Ja, ist aber ja tatsächlich nicht nur beim GT3 so, bei vielen gab es ja wirklich gravierende Änderungen. Wenn man jetzt beim 991 zum Beispiel schaut, zwischen dem normalen Carrera 991.1 und Punkt 2, war ja der Motor komplett anders.
Ja.
Und das sind solche Sachen, deswegen wird viel da immer unterschieden, deswegen ist es relativ wichtig, es trotzdem mitzunennen, auch wenn es keine eigene Generation ist, aber es macht wirklich einen großen Unterschied, ob es jetzt ein Punkt 1 oder Punkt 2 ist.
Am Ende dieses Podcasts, da klingeln allen die Ohren und ja. Sagen 991.1, Punkt 2, 992, 996, 997. Ich bin komplett raus.
Ja, ich glaube auch.
Aber alle, die so verrückt sind wie wir, die werden es hoffentlich fühlen und dranbleiben. Und jetzt kommen wir endlich zum 991. Das wollte ich ja gerade schon mit anfangen.
Ja, Entschuldigung.
Bis wir da nochmal kurz abgekommen sind. Also, der 991.2, die normale Version, die wurde auf der IAA 2015 gezeigt und war ab Ende 2015 erhältlich. Aber dann kam noch mal ein Modell, das bei Porsche wirklich viel verändert hat. Und da rede ich über den 911R. Das ist so ein wirklich puristisches Sondermodell. Das kam 2016 auf den Markt. Und wie wir gerade gelernt haben, ab Ende 2015 war ja schon der Punkt 2 erhältlich. Aber die Basis des 911R war noch der 991.1. Und das Rezept dieses 911R, das ist eigentlich einfach, aber es ist so einfach wie genial. Wir haben die breite Karosserie, keinen Flügel, aber den Motor aus dem 991.1 GT3 RS. Dort gab es den ja aber nur mit PDK, im 911R nur mit Handschaltung.
Da muss ich ganz kurz mit dem reingrätschen. Was ist denn PDK?
PDK, Porsche Doppelkupplungsgetriebe.
Genau, muss man glaube ich dazu sagen, weil man sagt das mal eben so hin. PDK, weiß ja jeder, es ist ein Automatikgetriebe.
Genau, also Doppelkupplung bei Porsche. Ja, gut, dass du aufpasst. Da werden wahrscheinlich jetzt noch in den nächsten, ich sag mal, anderthalb Stunden wahrscheinlich noch die ein oder andere Abkürzung von Porsche kommen.
Deswegen müssen wir versuchen, gegenseitig aufzupassen, dass man da nicht zu sehr abdriftet, weil man muss es ja auch ein bisschen erklären.
Ja, check. Also PDK haben wir. Im 9FR gab es dann optional noch ein Massenschwungrad. Das ist das, was im Stand dann so schön klötert, aber eben fürs Fahren einen enormen Unterschied macht, weil die Drehzahl eben viel schneller da ist. Und die Eckdaten von diesem 9FR, die waren beeindruckend. Wir hatten einen 4-Liter Sauger, 500 PS, 1370 Kilo Leergewicht. Das sind 70 Kilo weniger als beim GT3 RS. Mhm. Der ist ja schon nicht schwer.
Ja.
So. Und immer Handschaltung. Also es war wirklich ein ganz analoges Drivers Car. Was aber optisch vergleichsweise dezent war. Okay, Porsche hat das Auto mit roten und grünen Streifen angeboten. Das war jetzt nicht ganz so dezent. Aber die konnte man ja auch weglassen.
Mhm.
So, von diesem 9FR wurden 991 Stück gebaut. Und der Neupreis lag bei 189.544 Euro. Soweit, so interessant. Aber dann nahm der Wahnsinn ja wirklich seinen Lauf. Das Interesse war so riesig, dass diese 991 Autos ultraschnell weg waren und anschließend für teilweise absurde Preise angeboten wurden. Also ich weiß noch, als das Auto dann wirklich quasi angekündigt war und die Autos noch nicht mal physisch da waren, waren die ersten Quoten schon für 750.000 Euro im Netz.
Ja.
So, also ich hoffe übrigens, dass das nie jemand bezahlt hat. Also das ist ansonsten wirklich mein Beileid.
Ja.
So, aber das war wirklich, also für mich ist das so dieses Auto, was so diesen enormen Hype auf Porsche Sondermodelle ausgelöst hat. Mhm. So ganz extrem.
Vorher ich würde auch sagen, so in dem Ausmaß auch auf andere Marken wüsste ich nicht, wo man das übertragen könnte, wo es so krass, eine so krasse Differenz gab zwischen dem Neupreis und direkt, wie die Autos angeboten wurden.
Ja.
Das wird komplett absurd. Ich weiß noch, damals, ich weiß noch wie heute, als ich das gesehen habe, dachte ich, die drehen jetzt völlig durch.
Ja. Das war wirklich geistkrank. Das war wirklich Wahnsinn. Warum
nicht ein Auto, was es irgendwie 20 Mal gibt? Ich meine, 991 ist ja jetzt auch nicht ultra wenig.
Ja.
Verstehe nicht.
Ja, das war wirklich, also wirklich, das war jenseits von Gut und Böse. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum holt der Typ jetzt so weit aus? Ja, erkläre ich euch, weil die Entstehung des GT3 Touring, die hat unmittelbar mit dem 9FR zu tun. Porsche hat erstmal gesehen, okay, Nachfrage nach so einem puristischen 911 mit einem Hochdrehzahlsauger, aber einem vergleichsweise dezenten Auftritt, also ohne dicken Flügel, die ist auf jeden Fall sehr hoch.
Mhm.
So. Gleichzeitig munkelt man, das ist nie offiziell irgendwo aufgetaucht, aber dass die Verantwortlichen in Zuffenhausen jetzt auch nicht ganz so happy damit waren, dass der 9FR vom Start weg eigentlich zu einem reinen Spekulationsobjekt verkommen ist. So, und eigentlich die Autos nicht wirklich gefahren wurden. Ich meine, ja. Es gibt heutzutage noch welche, die mit 100 Kilometern inseriert sind.
Komm, überleg mal, du entwickelst das übelste Drivers-Car, denkst, du willst den Leuten was Gutes tun und dann drehen die einfach völlig durch und das werden einfach nur Spekulationsobjekte, die in irgendwelchen Garagen einfach vor sich hin stauben.
Ja.
Weil die einfach so krank wertvoll auf einmal wurden.
Ja. Was hat Porsche also gemacht? Ich finde das eigentlich bis heute ganz witzig so. Also wenn man einen 9FR zu einem hohen Preis gekauft hat, dann wahrscheinlich nicht. Aber alle anderen finden es, glaube ich, cool. Man hat dann gesagt, bei der 991.2 Generation des GT3, da bieten wir das sogenannte Touring-Paket als kostenlose Option an. Und letztendlich, wir gehen da gleich nochmal im Detail drauf ein, was das Touring-Paket ist. Es ist letztendlich einfach, der Flügel ist weggelassen, ein paar Kleinigkeiten wurden verändert. Optisch sehr nah dran am 9FR, nur eben auf Basis des 991.2.
Ja, also ich denke mal, der Laie würde denken, es ist halt quasi einfach das Facelift vom 9FR.
Genau. Rein
optisch.
Richtig.
Wenn du jetzt halt diese Streifen weglässt, passt aber ja meiner Meinung nach sowieso nicht zu so einem dezenten Auto eigentlich. Habe ich nicht ganz verstanden, warum die damals da diese leuchtenden Streifen draufgepackt, also so knallig rot.
Ja, gefällt mir auch persönlich
nicht. Was einen dezenten GT3 RS quasi, so wo du denkst, okay, cool.
Mit Handschaltung.
So, eben, so wo du sagst, okay, für die, die es nicht ganz so auffällig wollen, zwei rote Streifen rüber.
Oder grün.
Oder grün, ja, genau, das weiß ich nicht. Verstehe ich nicht, aber gut.
Und der Clou an der ganzen Geschichte, das Auto war nicht limitiert. Also der Touring ist nicht limitiert, nur bauzeitlimitiert gewesen. Aber somit haben sie, ich finde, das ist nur meine Interpretation des Ganzen, haben sie so ein bisschen den Flippern vom R so ein bisschen so gezeigt. Naja, komm, dann bauen wir das Auto eben einfach in Großserie. Also Großserie in Anführungsstrichen. Präsentiert wurde der 991.2 GT3 Touring auf der IAA 2017. Und ihr habt es geahnt, da war ich. Und damals hatten wir bei Autobild ein Format, das hieß Tops und Flops. Da konnte sich jeder Redakteur seine ganz persönlichen, subjektiven Tops und Flops aussuchen. Also das Auto, was ihn am meisten überrascht hat und das Auto, wo er sagen würde, pff, ja, geht besser, sage ich mal. Und kurioserweise schon damals, also vor knapp 8 Jahren, war der GT3 Touring mein Top. Ich habe sogar extra noch mal rausgesucht, was ich darüber geschrieben habe. Ich habe geschrieben, der neue GT3 mit Touring-Paket ist für mich der beste 911, der aktuell zu haben ist. Warum? Die gelungene Front vom 911 Facelift, gepaart mit einem 4-Liter Saugmotor und Handschaltung, das Ganze ohne riesigen Flügel. 8 Jahre später kann ich euch schon mal sagen, grundsätzlich hat sich an dieser Einstellung dem Auto gegenüber nichts verändert. Ich finde es immer noch genauso faszinierend wie damals. Und ich war extrem froh, dass wir jetzt für diese Folge, für unsere Jubiläumsfolge, einen GT3 Touring angeboten bekommen haben. Weil das kann man jetzt an dieser Stelle wirklich nicht stark genug loben. Dieses Auto wurde uns von einem Hörer angeboten. Einfach so per E-Mail. Und das war ganz lustig, denn der gute Finn, dem das Auto gehört, der hat uns eine E-Mail geschrieben auf die Folge zum Mercedes GLE, Folge 16. Und da hat er gesagt, nachdem wir vom GLE ja nicht so ganz angetan waren, würde er uns gern sein Auto anbieten und hofft, dass wir da ein bisschen positiver sind. Und dann haben wir einfach mal geguckt, GT3 Touring. Also ich sag mal so eine E-Mail kriegt man gerne.
Ne? Ja, auf jeden Fall, da freut man sich.
An dieser Stelle also schon mal ein riesen Dankeschön an Finn. Das war wirklich, also das ist ja auch schon, man muss ja sagen, bis wir jetzt das Auto gefahren sind, das war letztes Jahr, da war die Saison schon vorbei, bis wir jetzt einen Termin gemacht haben, das ist ja alles schon, sind ein paar Monate ins Land gegangen. Es war also auch noch zu einem Zeitpunkt, wo wir noch relativ frisch am Markt waren, muss man ja auch sagen. Und wenn du dann so eine E-Mail bekommst, wo dir jemand, den du nicht kennst, einfach so sein GT3 anbietet, muss ich sagen, das ist wirklich ein mega Vertrauensvorschuss.
Ja, absolut.
Aber jetzt wollen wir vielleicht erstmal Finn selbst zu Wort kommen lassen und mal hören, was er so zu seinem GT3 Touring sagt.
Moin, moin, Finn. Hier kommen, wie versprochen, die Fragen zu deinem 991 GT3 Touring. Und los geht's mit einer relativ einfachen Frage. Wie lange hast du das Auto und wie viele Kilometer bist du so ungefähr damit gefahren? Denn du hast uns ja auch schon verraten, du fährst deinen GT3 das ganze Jahr über.
Moin ihr beiden, ich habe den Wagen seit circa einem Dreivierteljahr und bin 13.500 Kilometer seitdem gefahren.
Weiter geht es mit der nächsten Frage, die ich zumindest sehr einfach beantworten könnte, aber wir wollen natürlich von dir hören, was dir besonders gut am GT3 Touring gefällt.
Besonders gut gefällt mir natürlich der Sound, der Motor, aber auch der Mix aus Sportlichkeit und Alltagstauglichkeit. Denn trotz der sportlichen Auslegung lässt sich der Wagen sehr gut im Alltag bewegen.
Aber natürlich wollen wir auch wissen, ob es irgendwelche Punkte gibt, die dich an dem Auto stören.
Schlecht gefällt mir eigentlich nichts. Ich habe bis jetzt zumindest nichts feststellen können.
Und zu guter Letzt noch die Frage nach deinem absoluten Traumauto. Welches Auto würdest du dir als erstes kaufen, wenn Geld gar keine Rolle spielen würde?
Wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich den Ferrari 250 GT California Spider kaufen. Das ist eines der schönsten Autos, die je gebaut wurden aus meiner Sicht. Und ja, ein absoluter Traum.
Ich würde sagen, er scheint recht zufrieden.
Offensichtlich scheint er sehr zufrieden. Ganz kurz noch drauf eingegangen, weil ich das ja immer mache, sein Traumauto. Mhm. Ah, wilde Wahl, ne?
Ja, habe ich auch wirklich nicht kommen sehen.
Ferrari 250 GT California Spider. Auf jeden Fall, ein richtiges Traumauto, auch preislich gesehen.
Ich wollte sagen, da muss man aber wirklich richtig tief in die Tasche greifen.
Ja, aber der Mann hat Geschmack.
Ja, absolut.
Kann man nicht anders sagen. Was ich unbedingt noch loswerden will, ich hoffe, das ist okay, Finn, wenn wir das jetzt hier loswerden beziehungsweise einmal öffentlich machen, was Finn vorher für ein Auto gefahren ist. Wir haben uns ja mit ihm getroffen, haben uns erstmal gut unterhalten, hat uns das Auto gezeigt. Dann haben wir irgendwann gefragt, ja, was hat's denn eigentlich vorher? Da würde man ja denken, okay, vielleicht einen anderen Sportwagen oder vielleicht einfach irgendwie, ja, normales Auto. Es war auf jeden Fall ein normales Auto.
Also wenn irgendeiner von euch jetzt gerade so gedanklich richtig tippt, Chapeau. Ich wäre nicht drauf gekommen.
Ja, wir waren überrascht.
So. Ja, könnte man sagen.
Willst du es raushauen?
Ja, und zwar war es ein Fiat 500. Und ja, auch den ist er auch 6 Jahre gefahren. Also es war jetzt nicht so, dass man sagt, okay, der stand da kurz mal eben, den ist er für einen Monat wie als Zwischenlösung gefahren. Es war wohl irgendwie als Zwischenlösung gedacht, sagte er ja. Aber es sind dann halt 6 Jahre geworden.
Ja.
Also nicht schlecht.
Vom Fiat 500 auf den GT3 Touring, das ist auf jeden Fall ein ordentlicher Step. Mhm. Herzlichen Glückwunsch. Und was außerdem richtig, richtig cool ist, ihr habt jetzt ja schon gehört, er ist sehr viel mit diesem Auto gefahren. Das ist erstmal grundsympathisch. Aber er fährt das Auto auch im Winter. Ganzes Jahr.
Ja, es ist halt wirklich sein tägliches Auto.
Einfach Winterreifen drauf auf GT3 Touring und dann im Winter fahren. Ja. Mega. Also feiere ich absolut ab.
Dafür ist er ja im Prinzip gemacht, ne?
Ja, klar. Aber ich meine, du weißt selber, nee, klar, wie die Leute, ich guck mal ins Internet rein. Die meisten haben irgendwie 10.000 Kilometer so.
Ja.
Nach 8 Jahren oder 7 oder so.
Stimmt.
Also ist schon richtig krass.
Auf jeden Fall. Ich finde es mega cool.
Ja. Und ganz zum Ende haben wir noch eine lustige Anekdote, während wir da so rumsaßen und erstmal über alles Mögliche gesprochen haben, so unseren Enthusiasmus über Autos. Ihr kennt das ja sicherlich, man kommt von einem zum anderen und dann sagte Finn irgendwann, ja, er hat den da und da gekauft und dann fiel mir irgendwie ein, es könnte sein, dass ich das Auto mal gesehen habe vorher. Da habe ich ganz kurz auf dem Handy geschaut, zack, stand das Auto doch vorher beim Porsche-Zentrum Lüneburg zur Inspektion, noch mit dem alten Kennzeichen. Da hat er noch in den Unterlagen geguckt. 1:1, das ist wirklich das Auto gewesen, was ich da irgendwie im Juni war es, glaube ich, am Porsche-Zentrum Lüneburg gesehen habe. Das ist wieder so, ihr denkt euch jetzt, okay, was soll das jetzt für eine Anekdote sein? Aber ich finde es wieder so absurd, das ist wieder so ultra-freak-mäßig, ne?
Ja.
Er sagt einfach nur, ich habe den da und da gekauft. Ich denke, Moment mal, ja, okay, zack, finde ich das Auto. Genau das Auto.
Ja.
Okay, ich gucke hier gerade mal auf die Zeit. Ja, wir haben ja angekündigt, ist Jubiläumsfolge. Heute ist alles egal.
Ja, das stimmt. Aber schon eine relativ lange Einführung, auf jeden Fall, kann man so sagen.
Aber jetzt wissen auch alle Bescheid oder sind komplett verwirrt.
Wahrscheinlich eher das Zweite, aber gut.
Okay, dann würde ich sagen, machen wir mit dem Design weiter.
Design.
Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal richtig im Detail das Grunddesign eines 911ers durch, oder?
Ja, das muss schon sein.
Das kennt ja kaum jemand. Nee, ich glaube, damit verschonen wir euch mal lieber. Also ich würde mal sagen, die Grundform von einem 911 wird wahrscheinlich wirklich jeder von euch kennen.
Ja, hoffentlich.
Ja, also, ich jetzt einfach von. Das setze ich jetzt voraus, wenn man den Podcast hier hört.
Ich wollte gerade sagen, wer so einen 911 nicht kennt, der hat wahrscheinlich den falschen Podcast angeklickt.
Ja, würde ich auch sagen.
So, und die Baureihe 991 grundsätzlich hat wahrscheinlich auch jeder schon mal gesehen. Und das Auto, was wir gefahren sind, das ist dezent. Wir haben jetzt ja schon gesagt, dass der GT3 Touring an und für sich dezent ist, aber unser Exemplar ist aufgrund der Konfiguration fast schon unauffällig. Ich glaube, dass Leute, die sich nicht mit Porsche auskennen, das Auto für einen ganz normalen 911 halten würden.
Das glaube ich nicht, nur das wird zu 100% so sein. Definitiv. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand, der sich nicht damit beschäftigt, sofort sieht, oh, der hat auch irgendwie eine andere Front.
Und den Auspuff
mittig. Das haben die doch sonst nicht. Nee, ich glaube, das wird wohl niemand merken. Also was halt wirklich dazu reinspielt, ist ganz extrem die Farbe. Ne? Mhm. Der Wagen ist Achat Grau Metallic.
Farbcode M7S.
Genau, wollte ich gerade sagen. Aber eine Farbe, die du ja ganz gerne mögen solltest, würde ich sagen.
Würde ich auch so sagen, für alle, die die Folge zu unseren Privatautos nicht gehört haben, mein eigenes Auto ist in dieser Farbe lackiert.
Genau. Und man muss ja sagen, er kommt aus dem Hamburger Raum. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, so einen grauen 911er sieht man schon das ein oder andere Mal in Hamburg.
Allerdings.
So, also so ein, zwei am Tag könnte man vielleicht mal drüber stolpern.
Ja. Aber wie findest du denn die Farbe eigentlich?
Ich finde die schön. Ja? Aber ich mag ja auch schlichte Farben.
Okay. Ich muss sagen, also im Schatten ist die Farbe halt relativ unspektakulär, aber, und da haben wir auch noch drüber gesprochen, in der Sonne entwickelt die so einen ganz leichten Braunstich, ne?
Mhm.
Das ist den wenigsten bekannt, weil die meisten denken, ach, hat Grau, ist halt ein Grauton. Aber wie gesagt, in der Sonne ist ja ein bisschen besonderer, immer noch weit weg von unauffällig. Aber ich kann euch sagen, mir hat das Auto optisch.
Weit weg von auffällig. Du hast gerade gesagt, weit weg von unauffällig.
Ich bin so aufgeregt.
Ja, ich merke das schon.
Ich bin so aufgeregt. Ja, also, du hast recht. Immerhin passt einer auf.
Ja, ist auch ich schon bin auch wach.
Sehr gut. Ich muss noch mal ganz kurz den Vergleich ziehen zu dem Auto, was damals auf der IAA 2017 stand. Das hat mir nämlich optisch gar nicht so gut gefallen. Kennst du den Spec von dem Auto?
Wenn du es gleich erwähnst, mit Sicherheit, aber ich.
Ja.
Warte, lass mich kurz über. Nee, weiß ich gerade nicht.
Saphirblau Metallic.
Ah, mit roter Bremse, ne?
Und
ja, doch, genau. Stimmt. Ja, ich habe ihn wieder vor Augen.
Ja. Ja, und da muss das ich sagen, nix. Ich finde Saphirblau ist jetzt nicht so ein schönes Blau. Ich finde auch, dass so edlere Farben eigentlich ganz gut auf dem Auto aussehen. Ja, und rote Bremse haben wir schon häufiger drüber gesprochen. Kommen wir gleich aber auch nochmal zu. Jetzt habe ich hier natürlich noch was vorbereitet, Freunde, ne? Luca weiß schon, was ihm jetzt blüht. Ich habe hier meinen Porsche Farbfächer, Paint to Sample.
Mhm.
Ist mega geil. Also ihr wisst ja, das ist genau mein Ding. Ich mache das hier mal auf. Es ist wirklich Hammer.
Also nur mal für euch, ich wusste, dass er den hat. Er hat mir den aber noch nie gezeigt.
Ja.
Jetzt gerade vor der Folge haut er mir den ganz kurz eben so in die Hand, so, guck mal kurz rein. Ich weiß nicht, wie viel Farbe es sind. Ich würde grob schätzen, so 1 Million ungefähr. Und dann soll ich mal eben so kurz reingucken, so, ach hier, so. Ich denke, Junge, da kann ich den ganzen Abend mit sitzen. Ja.
Ja, also da sind alle Paint to Sample, also alle Sonderfarben aus dem Modelljahr 2022 drin. Und das ist immer wie, ist eigentlich wie so eine Farbkarte für Tapeten oder für Farbe, für die Wände. Da kann man dann jede sehen und dann steht da mal der Name und auch der Farbcode. Einfach mega, ne?
Das, ja.
Damit könnte ich mich wirklich stundenlang beschäftigen. Habe ich auch vielleicht schon gemacht, wer weiß. Und jedenfalls habe ich dir nun eben also ausreichend Zeit gegeben,
ja.
Da mal kurz genau. Durchzugucken, welche denn deine, wenn du jetzt noch mal die Möglichkeit hättest, ein 991.2 GT3 Touring mit PTS zu konfigurieren, welche Farbe wäre?
Also das hätte ich dir auch ohne Fächer sagen können. Es ist bei mir eigentlich fast immer Oak Green Metallic.
Mhm.
Ich liebe diese Farbe und ich finde gerade zu diesem Auto passt die perfekt in meinen Augen. Also das wäre definitiv meine Wahl.
Mhm. Gibt's ja auch mehrere Autos.
Ich weiß, sogar, es gibt's.
Ne? Also das ist ja ganz cool. Dann hast du ja sogar vielleicht irgendwann mal die Chance, dein Traumauto
genauso zu finden. Könnte ich vielleicht nochmal irgendwann gebraucht kaufen. Ja.
Ja.
Wäre schön. Und deine?
Ja, also ich kann mich natürlich nicht auf eine festlegen. Also ich glaube
tatsächlich,
ja, wenn ich mich auf eine festlegen müsste, wäre es Macadamia Metallic.
Macadamia Metallic, okay.
Also ein dunkelbraun, aber Metallic dunkelbraun. Ich glaube, das würde richtig gut zu dem Auto.
Habe ich gar nicht mit gerechnet, weil du ja eigentlich so ein Uni-Fan bist.
Ja, aber ich finde, beim Touring passt auch mal so ein Metallic-Lack.
Finde ich sowieso.
Ich weiß, ja.
Ja.
Aber ja, also Macadamia Metallic wäre es, glaube ich. Dann schön mit Keramikbremse, also PCCB, also gelben Sätteln.
Mhm.
Und idealerweise dann noch mit CXX-Innenraum, also Sonderwunsch, Interieur, also dann auch braun, das wäre schon lecker. Ja,
braunes Interieur wäre bei mir auch ganz weit vorne dann.
Das wäre schon grün. Lecker.
Weil der muss auf jeden Fall so eine stilvolle Konfiguration haben.
Ja.
Ich finde, das ist kein Auto, ich weiß, du bist ja ein großer Gelb-Fan.
Ja.
Könnte vielleicht auch passen, aber es wäre, also ich sehe es auf dem Auto nicht so richtig, weil das ist ein edler Wagen, der muss so ein bisschen gesetzt sein, nicht so ins Gesicht.
Ein Bekannter von mir hatte ja mal einen in Signalgelb in den USA und ich muss sagen, das hat schon richtig gut ausgesehen. Also es war auch schon wirklich sehr, sehr schön, aber ich gebe dir 100% recht, ich würde tatsächlich, glaube ich, auch eine etwas gesetztere Farbe nehmen.
Ja.
Jetzt packe ich meinen Fächer wieder ein.
Ja, besser ist das, bevor das ausartet.
Zur nächsten Porsche-Folge.
Ja. Können wir
uns sonst mal so ein PTS Farben-Spezial machen.
Genau. Jede Farbe nennen mit Code und dann kurz, was wir dazu sagen.
Finde ich quasi. Gut, finde ich nicht gut.
Ja, genau. Wird warum? Super spannend bestimmt. 8 Stunden Sonderfolge. Ja. Alle nicken schon nach 10 Minuten weg.
So 40 Grüntöne und jetzt kommt der Grünton.
Ja. Das ist ein bisschen dunkler, ne? Ein bisschen dunkler, oder?
Ja. Okay, wir konzentrieren uns jetzt wieder auf unser Exemplar. Also, wir halten fest, Achatgrau Metallic, schöne Farbe, in diesem Fall mit silbernen Felgen.
Mhm.
Wir haben beim GT3 immer Zentralverschlussfelgen und die Dimension, die kannst du uns gerne nennen.
Ja, und zwar haben wir hier wirklich einen relativ krassen Unterschied zwischen vorne, also Vorderachse und Hinterachse. Bei Porsche relativ normal, dass dieser Unterschied so groß ist, aber bei vielen anderen Autos nicht annähernd so. Wir haben in dem Fall eine 9J-Felge, 20 Zoll auf der Vorderachse mit 245-35er Bereifung. Und auf der Hinterachse eine 12J, auch 20 Zoll, mit 305-30er Reifen. Also das sind mal Puschen auf der Hinterachse.
Und können wir bitte jetzt noch mal drüber sprechen? Ich weiß, das ist wieder so ein absolutes Fable, was, glaube ich, nur wir beide haben. Wie diese Räder im Rathaus stehen.
Mhm.
Und zwar ab Werk. Ja. Nichts dran verändert, ne?
Keine Distanzscheiben, nix. Wir füllen das Rathaus einfach raus. Ja.
Einfach so, als würde man sagen, ist klar, genau so muss es sein. Bis ans Maximum ran, Es sieht einfach geil aus.
Mhm. Porsche hat's verstanden, ja.
Wenn du da einfach nur so von schräg hinten drauf guckst, das ist doch schon wirklich, das ist einfach Kunst.
Ja.
Ja, ja. Okay, allein das ist für mich wirklich immer so, das kriegt Porsche hin wie keine andere Marke. Das kann man einfach nicht anders sagen. Haben wir ja auch schon in der Ferrari-Folge, in beiden Ferrari-Folgen sogar drüber gesprochen. Ja, Porsche macht da wirklich keiner was vor. In unserem Fall waren Pilot Sport Cup 2, also Michelin-Reifen drauf, also Semislicks, der gute Stoff. Glücklicherweise war das Wetter auch passend für die Reifen. Mhm. Von daher, die Vorzeichen waren gut, weil wir können aus dem Nähkästchen plaudern. Als wir zu Finn gefahren sind, waren wir uns nicht ganz sicher, hat er schon Sommerreifen drauf oder hat er noch die Winterreifen drauf? Ne? Das macht natürlich gerade bei so einem Auto einen enormen Unterschied.
Ja, klar, auf jeden Fall. Was sagst du denn aber zu der Felge an sich, wo wir gerade bei dem Thema sind?
Also ich finde die Felge gut so, also es ist keine hässliche Felge. Die ist nicht wunderschön, muss ich sagen. Aber es gibt ja für den GT3 auch nur diese Felge. Ne? Von daher ist es wahrscheinlich so, man hat ja eh keine Wahl, man kann ja nur auswählen, möchtest du Silber, Grau oder Schwarz ab Werk quasi. Ich finde dann Silber je nach Farbe außen, aber in dem Fall finde ich, passt Silber schon ganz gut. Grau wäre vielleicht noch ein Tacken besser. Könnte daran liegen, dass mein Auto so aussieht.
Ja.
Aber ja, es gibt natürlich so eine Felge von Mantai.
Ich wusste es.
Die ist der Felge vom GT3 RS, der Magnesiumfelge nachempfunden. Mhm. Und die macht das Auto optisch perfekt. Mein eben angesprochener Kumpel mit dem Signalgelben, der hatte diese Felge drauf. Mhm. Und ich kann wirklich berichten, das verleiht dem Auto nochmal wirklich, wenn er vorher bei 9,5 war, dann ist 10.
Ja, das finde ich nämlich auch, weil die Felge an sich, ich finde die auch, die ist weit weg von hässlich, aber die catcht mich jetzt auch nicht so.
Ja.
Ich finde die so, ja, ist halt da, ist okay, aber ist nicht perfekt. Mit dieser anderen Felge, also dieser Mantai-Felge, ich finde, das ist ein ganz anderes Auto nochmal. Ich finde, die passt so perfekt, weil die ist nochmal so ein bisschen klassischer und das Auto ist ja nun mal super klassisch. Mhm. Und ich finde die Felge fast ein Ticken zu verschnörkelt so oder so ein bisschen, ja, ich glaube, Finn hat sogar gesagt, zu modern, ne? Hat er es nicht gesagt? Ja. Und da gebe ich ihm vollkommen recht. Also irgendwie finde ich die andere nochmal echt deutlich geiler.
Ja, ist
sie aber auch. Ist halt auch krank teuer, ne?
Ja, also wenn du das Magnesiumrad haben willst, dann richtig, richtig teuer. Und ich meine aber, dass Mantai mittlerweile auch das als Schmiederad, glaube ich, anbietet.
Mhm.
Ist immer noch teuer.
Hatte ich auch im Kopf, aber hast du da einen Preis zugefunden?
Nee.
Gab's nämlich nirgendwo, ne?
Ja.
Das hätte mich mega interessiert, weil ich finde wirklich, das ist ein Gamechanger. Und ich würde halt sagen, das muss man machen. Aber wenn dann jetzt wieder rauskommt, okay, der Satz kostet 20.000, dann würde ich sagen, gut, da muss man es nicht machen. Aber
ich glaube, der Magnesium wird sogar noch teurer.
Ja, ich weiß, der Magnesium ja, aber die Schmiederäder würde mich jetzt halt interessieren, ob die jetzt irgendwo im Bereich unter 10 liegen oder ob die schon wieder so absurd teuer sind, dass man sagt, gut, dann ist das jetzt kein Muss. Aber ich finde schon, dass es dem extrem gut tun würde, so.
Ja, also wie gesagt, ich kann aus erster Hand berichten, weil ich habe das Auto schon ein paar Mal so gesehen.
Das ich habe auch meinen in Berlin gesehen.
Das kommt noch mal anders.
Ja, das ist schon.
Ja, also ihr merkt schon,
so die Feinheiten.
Auf Perfektion kann man noch verbessern.
Ja.
Okay, wenn wir uns jetzt einmal von den Felgen lösen, dann haben wir ja dahinter die Bremse, ne?
Mhm.
Rote Bremssättel. Also bedeutet bei Porsche Stahlbremse, zumindest bei dieser Generation noch. Und ich habe es ja schon ganz, ganz häufig gesagt, ich bin wirklich nicht so der große Fan von roten Bremssätteln. Aber in diesem Fall ist es nicht ganz so schlimm, weil es zur Außenfarbe jetzt nicht so clasht. Und die einzige Option, die du gehabt hast beim 901, wäre halt dann die Keramikbremse zu nehmen, also PCCB. Erklärt. Ne?
Mhm, sehr gut.
So. Und die kostet mal eben auch, oder hat damals natürlich auch über 9.000 Euro Aufpreis gekostet. Und nicht jeder möchte auch im Alltag mit einer Keramikbremse fahren. Von daher, ich sag mal so, je nach Außenfarbe finde ich es beim 911 nicht ganz so kritisch, wie ich sonst oft dazu stehe.
Mhm.
Aber ich finde, dass sie es natürlich, das haben sie beim 992 wirklich deutlich geiler gemacht, dass du da auch die Stahlbremse mit schwarzen Sätteln ausrüsten kannst. Ne?
Wollte ich gerade sagen. Weil ich finde tatsächlich, dass eigentlich vom Gedanken an sich eine Keramikbremse zum Touring gar nicht so passt.
Nee.
Weil das ist ja kein Auto, was du jetzt über die Strecke peitscht. Und im Alltag ist die Keramikbremse jetzt nicht unbedingt von Vorteil. Du kriegst ja gar nicht auf Temperatur in der Stadt oder sonst irgendwas und dann quietscht die rum und irgendwie bringt es nicht viel. Ist einfach extrem teuer zu kaufen, extrem teuer im Unterhalt. Also wenn da wirklich mal was mit ist. Und hat eigentlich nur Nachteile, wenn du den wirklich im Alltag benutzt. Deswegen ist es echt schade, dass du da halt nicht die schwarzen Bremssattel wählen konntest. Aber wie du schon sagst, ich finde beim grauen Auto ist es überhaupt nicht schlimm.
Ja, also es ist wirklich nicht störend
jetzt. Nee, überhaupt nicht, weil es, wie du schon sagst, sich halt nicht beißt.
Und allgemein ist dieser GT3 Touring wirklich sehr, sehr edel gespeckt. Also wir haben ein graues Auto mit silbernen Felgen. Wir haben ja beim Touring-Paket, das ist ja auch noch so eine Besonderheit, Chrom-Scheibenrahmen ab Werk. Man konnte das Touring-Paket auch mit schwarzen Scheibenrahmen und schwarzen Details bestellen, aber viele haben tatsächlich diese Chrom-Scheibenrahmen dann beibehalten. Ich muss auch sagen, zum Beispiel zu unserem Spec passt es auch. Wenn der jetzt schwarze Scheibenrahmen hätte, würde es nicht so gut passen.
Ich finde es eigentlich sogar bei vielen Specs cool. Also gerade wenn du halt einen edlen Spec nimmst, finde ich, ich bin sowieso kein Gegner von Chrom. Es ist ja mittlerweile irgendwie so, dass alles schwarz sein muss immer, durchgehend.
Ja.
Bis auf Felgen, da ist ja übelster Hype auf Silber, aber alles andere dazu schwarz, finde ich, beißt sich auch manchmal. Also ich finde, das ein oder andere silberne Detail am Auto kann dann ruhig sein, wenn es nicht zu viel ist. Ja. Wenn du nicht diese ATU-Dinger, die noch um die Scheinwerfer haust und sonst was, das ist zu viel Chrom. Also
um die Türgriffe.
Ja, genau, nicht, dass ihr jetzt losrennt schon oder auf der ATU-Page gerade seid, okay, Chrom. Nee, aber das kann schnell zu viel werden, aber wenn es ein bisschen dezent ist, finde ich das super schön.
Ja, sind wir uns einig.
Ja, schauen wir an.
Wenn ihr jetzt sehen wollt, wie der GT3 Touring von Finn aussieht, dann könnt ihr das natürlich tun, wie immer, bei Instagram unter @AchtungFahrspaß, alles zusammengeschrieben, hinten mit Doppel-S. Da seht ihr exakt das Auto, das wir gefahren sind. Und wenn ihr jetzt mal auf das Bild von vorne geht, dann könnt ihr euch mal die Scheinwerfer anschauen. Und die Scheinwerfer beim 911, das ist auch nochmal eine wirkliche Thematik für sich, ne? Also da muss man tief einsteigen.
Mhm. Da muss man tief im Thema auch drin sein, weil ich glaube, die meisten würden denken, oder immer die gleichen Scheinwerfer.
Immer rund.
Ja, eben, sieht immer gleich aus. Aber nee, hier gibt es tatsächlich 4 verschiedene Varianten. Wir haben die Variante mit Bixenon und PDLS. Das heißt eigentlich im Prinzip Dynamic Light System, also Porsche Dynamic Light System. Und das heißt, er hat Kurvenlicht und Scheinwerferreinigungsanlage.
Mhm.
Das hat er Serie nicht. Ist aber wirklich optisch nicht groß zu unterscheiden. Also sieht fast gleich aus, wenn du nicht halt diese Scheinwerferreinigungsanlage sehen würdest.
Genau.
Und dann gibt's aber noch mal die LED-Hauptscheinwerfer. Die gibt's einmal in normal und dann gibt's die in schwarz auslackiert.
Mhm.
Und das wäre zum Beispiel meine Wahl. Das ist so eine Kleinigkeit. Mir ist, muss ich sagen, ich habe die ganze Zeit überlegt, beim GT3 Touring ist mir die Ausstattung fast egal. Außer Schalensitze.
Mhm.
Das kann man schon mal vorwegnehmen. Aber sonst würde ich sagen, ist mir das nicht wichtig, dass da irgendein Klimbim drin ist. Aber Scheinwerfer, das wäre so ein Thema, da hätte ich schon am liebsten die teuersten, sag ich mal, drin. Weil ich finde, diese Tagverlichtsignatur sieht schon ganz geil aus.
Ja, absolut. Also ich finde die auch deutlich geiler als die normalen, sage ich jetzt mal. Aber umgekehrt wäre das für mich zum Beispiel kein Ausschlusskriterium. Wenn ich jetzt den perfekten GT3 Touring sonst finde und der hat halt dann nicht die LED-Scheinwerfer in schwarz, würde ich wahrscheinlich sagen, alles klar, nehme ich trotzdem.
Kommt drauf an. Wenn er, also für mich, wenn er die LED-Hauptscheinwerfer in Silber hat, wäre für mich raus.
Ja,
ich finde, die fallen echt negativ auf. Ich finde, die machen den Wagen irgendwie älter und nicht so schön.
Ja, also ich würde wahrscheinlich wirklich vom Spec, also das vom restlichen Spec abhängig machen. Für mich wäre zum Beispiel wirklich, wenn er keine Vollschalen hat, dann wäre er für mich halt raus. Ne?
Das
wäre so das, wo ich sagen würde, da würde ich auf gar keinen Fall drauf verzichten.
Mhm.
Ja, also ihr merkt schon, also beim 911 kann man wirklich sich an verschiedenen Sachen wirklich sehr lange aufhalten und auch verlieren. Eine weitere Sache zum Beispiel, die wahrscheinlich den wenigsten auffällt, Privacy-Verglasung. Und das ist ja so ein wiederkehrendes Thema aktuell. Die letzten 2 Folgen haben wir da schon drüber gesprochen, haben wir beide Male gesagt, sowohl beim CL als auch beim TT, es ist wichtig, dass er keine Privacy-Verglasung hat. Und in beiden Folgen habe ich immer schon den 911 angeführt. Auch da finde ich es wichtig, dass er keine Privacy-Verglasung hatte oder hat. Und deshalb bin ich froh, dass der Wagen von Finn keine Privacy-Verglasung hat.
Auf jeden Fall. Und ihr müsst uns glauben, das ist wirklich Zufall, dass die 3 Folgen hintereinander kommen. Es war jetzt nicht deswegen, dass wir es so geplant haben.
Tatsächlich nicht, nein. Nee,
davon machen wir es nicht abhängig.
Okay, und jetzt gehen wir mal ans Heck. Denn jetzt haben wir ja so ein bisschen uns das so rumgearbeitet, sage ich mal. Und am Heck ist natürlich das Besondere, dass der Spoiler fehlt. Denn wir haben keinen feststehenden Flügel wie beim normalen GT3, sondern eigentlich erstmal auf den ersten Blick einen ganz normalen 911-Look. Aber auch der Touring hat natürlich einen ausfahrbaren Spoiler, den man im Stand zum Glück nicht sieht. Denn ich finde, ausgefahren sieht das alles andere als gut aus.
Mit einer kleinen Einschränkung. Ich bin eigentlich auch in den meisten Fällen kein großer Freund von ausgefahrenen Spoilern. Also wenn man die halt eingeklappt lassen kann, immer einklappen.
Mhm.
Also ich finde es ganz schlimm, wenn Leute durch die Stadt fahren und das Ding aufgeklappt ist irgendwo. Aber wenn du einen 992 dagegen siehst, da finde ich das bei dem 1000-mal besser.
Ja, es ist besser, klar. Also beim 992 ist es nicht schön.
Ich finde das da richtig schlimm. Über den Leuchten auch noch, also sieht einfach aus, wenn da was kaputt ist.
Ja, aber wie du schon sagst, am cleansten sieht es halt aus, wenn er eingefahren ist. Und so ist er ja auch quasi erdacht. Und im Stand, zumindest wenn du die Taste nicht drückst, ist er ja auch immer eingefahren. Ja. Wir haben ganz klein, da muss man wirklich genau drauf achten, auf diesem ja, ausfahrbaren Flügel haben wir noch so eine kleine Abrisskante drauf. Ein Gurney Flap, wie man so schön sagt. Und wenn man schon dabei ist, auch das Gitter auf dem Heckdeckel, das ist anders beim Touring und hat auch so einen ganz kleinen GT3 Touring Schriftzug.
Und man muss ganz kurz dazu erwähnen, dieser Gurney Flap ist tatsächlich auch notwendig gewesen. Ne? Ist jetzt nicht einfach nur so ein kleines lustiges Feature oder sowas, sondern das hat wirklich
auch ein bisschen unauffällig.
Ja, aber es hat eine Funktion halt und das finde ich immer schön. Ich mag gerne, wenn Sachen eine Funktion haben.
Das ist ja bei Porsche aber zum Glück häufig der
Fall. Richtig, ne? Genau. Aber wir hatten ja gerade in der letzten Folge eine andere Marke. Ich möchte es ja nicht schon wieder schlecht machen. Oder so. Aber da haben wir viele Sachen keine Funktion.
Ach so.
Um es einfach mal vorsichtig auszudrücken.
Ja. Jetzt konzentrieren wir uns aber wieder hier
auf
dieses Auto.
Ja.
Ne? Ja. Wenn wir jetzt also von hinten eine Etage weiter runtergehen, haben wir eben auch schon mal zumindest so gestriffen. Wir haben beim GT3 natürlich, typisch GT3, Doppelauspuff in der Mitte. Und das hat natürlich, also es signalisiert den Kennern sofort, aha, das ist ja kein normaler 911-4, ne?
Nee, genau. Daran erkennt man ziemlich schnell, okay, es handelt sich wirklich um GT3 und ich finde es einfach Sahne.
Ja, und das haben sie ja auch tatsächlich, also 996 hatte es noch nicht, aber mit dem 997 haben sie es dann ja eingeführt, dass es in der Mitte eben diese zwei Rohre hat. Das ist wirklich so ein bisschen dieses Charakteristische und sieht einfach geil aus.
Ja.
Sieht einfach richtig gut aus. Beim Touring ist dieser Auspuff oder sind die Endrohre serienmäßig eben verchromt. Aber auch da, wer mochte, konnte das in Schwarz bestellen. Ich finde, auch da wieder zu diesem klassischen Spec passt das in Chrom richtig gut.
Absolut. Sonst geht auch so ein bisschen unter da drin.
Ja.
Deswegen finde ich das eigentlich ganz schön so. Ich habe noch einen ganz kleinen Einschub noch mal eben zurück beim Spoiler. Das wollte ich noch erzählen. Ich bin ja ein kleines Stück hinter euch hergefahren. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die sieht man ja sonst gefühlt nicht, wenn man nicht mal eine Weile dahinter fährt. Der hat ja zwei verschiedene dritte Bremsleuchten, wusstest du das?
Ja.
Das habe ich vorher noch nicht gesehen. Fand ich sah irgendwie richtig besonders irgendwie aus, weil der hat sonst so ein langes Band, was einmal so rüber geht. Wenn aber der Spoiler aufgestellt ist, der fährt ja ab einer gewissen Geschwindigkeit raus, dann ist dann eine kleine dritte Bremsleuchte nochmal im Spoiler integriert.
Ja, haben sie an alles gedacht, ne?
Ja.
Und wo du das schon sagst, also danach haben wir natürlich gewechselt und ich bin hinter euch hergefahren. Und also, ich weiß, ich bin befangen, aber wenn man da hinterher fährt, ne, und der Spoiler ist noch eingefahren. Also dieses Auto, das sieht doch einfach wunderschön aus, wie das da so fährt. Und du siehst am Unterboden, das fand ich auch cool, du siehst so genau diese Luftleitbleche so durch. Es sieht einfach spektakulär aus.
Also ich muss auch sagen, diese Heckansicht, wenn du so direkt dahinter bist, ist einfach wirklich Sahne. Du kannst den ganzen Tag angucken.
Ja, und ich finde, das ist jetzt noch überhaupt kein Fazit oder so, aber das passt gerade ganz gut zum Design. Der Reiz von so einem Touring, ne, ist ja wirklich, dass die meisten Leute denken, es ist ein normaler, in Anführungsstrichen 911. Aber wenn du halt dich auskennst, dann weißt du, okay, das ist alles andere als ein normaler 911. Und genau diese Kombination finde ich so mega, ne?
Ja.
Das ist, finde ich, so das, weshalb ich den Touring auch so abnormal abfeiere. Okay, jetzt steigen wir ein. Und da muss ich natürlich noch sagen, 991, geile Türgriffe.
Ja.
Bügelgriffe.
Zack.
Bügelgriffe, 992, wisst ihr, ich glaube,
treue
ihr, ja?
Mithörer haben schon vom Radio, gerade wollte ich sagen, oder wie vom Handy über wo immer gesessen und haben schon mitgesprochen, glaube ich.
Ja, Bügelgriffe. 992, wisst ihr ja, hat eben diese Klappgriffe, die so ausfahren, das ist nix. Nee. Und beim 992 ST haben sie ja auch selber eingesehen, dass das nix ist und haben ja die Carbontür wieder mit dem Bügelgriff gemacht. Also wenn das
wir hören nicht, wahrscheinlich unseren Podcast.
Also wenn das nicht Eingeständnis genug ist dann, also weiß ich auch nicht. Bügelgriff, ihr wisst es, Bügelgriff ist die Macht.
Okay, aber genug von Griffen, ich würde sagen, rein geht's.
Innenraum.
Ja, willst du erst mal sagen? Also sonst komme ich hier wieder einfach nur in Schwärmen, ne? Also.
Was meinst du, was ich jetzt sage? Gefällt mir nicht.
War nix für mich.
Nee, das nix. Nee. Da fehlen mir irgendwie diese riesigen Displays mit Touchflächen so.
Ja. Startknopf.
Genau, richtig, Startknopf wäre geil. Da musst du den Schlüssel noch reinstecken.
Ja, das ist
wer
richtig.
Macht denn sowas?
Ja, das ist nervig.
Ja, nee, bringt nichts. Nee. Nee, also was soll man sagen? Man macht die Tür auf, es ist einfach alles da, wo es hingehört. Es ist halt wirklich so diese goldene Generation, die halt modern genug ist, dass du den ganzen Schnickschnack, den man, ja, ich sag mal, braucht, drin hat. vielleicht auch nicht unbedingt brauche, aber der teilweise ganz angenehm ist, aber halt dieser ganze Blödsinn von heutzutage halt noch nicht drin ist.
Er ist der perfekte Mix für mich aus analog und digital.
Ja.
Ich finde auch wirklich, also natürlich feiere ich den 997 auch mega ab, ist auch ein geniales Auto, aber für mich ist so dieser 991 ist wirklich der Sweet Spot bei den ganzen 911 und im Speziellen nochmal der 991.2, der ist schon so modern, dass eventuell halt so Sachen, so Annehmlichkeiten wie Apple CarPlay an Bord sind, verzichtet aber weitestgehend auf Touch, also eigentlich ist nur das Navi mit Touch, alles andere sind auch wirklich haptische Tasten, Knöpfe. Du hast es gesagt, man hat noch einen Schlüssel zum Reinstecken, man hat Rundinstrumente vor einem, nur eins ist digital, die anderen vier sind wirklich analog. Drehzahlmesser analog, das müssen wir jetzt ja auch nochmal so ganz bewusst betonen, denn beim 992.2 haben sie auch den jetzt noch eingespart, auch das jetzt digital. Ja, die Autos werden zumindest, was das angeht, für uns alten Männer nicht mehr besser.
Nee, absolut nicht.
So. Aber das ist für mich wirklich, es ist genau der richtige Sweet Spot. Und da haben wir ja noch gar nicht über die Sitze gesprochen, ne? Da könnten wir jetzt ja noch mal ein eigenes Kapitel für machen, wenn du mich fragst, ne? Also wir haben die Vollschalensitze an Bord, also Carbon-Vollschalensitze. Ich nenne die immer die 918-Sitze, weil ich glaube, der 918 Spider war das erste Auto, das exakt diese Sitze hatte. Auch da werde ich hör mir selber schon irgendwie gar nicht mehr gerne zu, weil ich es immer wieder erzähle. Aber diese Sitze, das sind einfach für mich die besten Schalensitze, in denen ich je gesessen habe. Die sind nicht unbequem, obwohl die ja ultrasportlich sind. Ich weiß es nun mal so gut, weil mein eigenes Auto die auch hat. Also mein GT4 hat die auch. Ich bin da schon 8 Stunden am Stück mitgefahren und bin komplett entspannt ausgestiegen.
Die sehen deutlich unbequemer aus, als sie sind.
Ja, also es ist wirklich so, man kann die Lehne nicht einstellen. Man kann den Sitz an und für sich halt nach vorne und nach hinten verstellen, logisch, und elektrisch hochfahren. Das macht man aber nicht, ne? Die hätte man sich auch sparen können.
Ja, gut, wenn du wie 1,50 bist, vielleicht schon.
Ja, also wir fahren auf jeden Fall immer ganz unten.
Ja, natürlich. So.
Und wenn du dich da reinsetzt, du fühlst dich sofort verbunden.
Ja.
Bis sofort eins.
Ja, absolut.
Ich muss ja sagen, ich bin zuerst mit Finn gefahren und ich bin danach umgestiegen in den CLA, deinen Firmenwagen. Und es war nicht mal bewusst, aber ich bin eingestiegen, habe erstmal den Sitz runter.
Ja.
Wollte ich erstmal runter machen.
Dachte, ich habe den nach oben gepumpt wieder, ne?
Ich weiß ja, dass du das nicht machst, aber es war so komplett, ich habe mich selber dabei ertappt, wie ich so hingreife und denk, ja, alles klar, brauchst du auch nicht machen.
Ja.
So, aber es ist so, du steigst aus diesem Auto aus in das andere Auto und ja, es ist einfach eine andere Welt. Also deshalb habe ich ja auch schon gesagt, dass das wäre für mich ein Ausschlusskriterium, wenn ein Touring oder auch ein GT3 überhaupt nicht die Vollschalensitze hat. Natürlich muss man sagen, dass bei einem Touring vielleicht jetzt noch vom Gedanken, wenn man jetzt sagt, okay, ein Touring für lange Touren, so mit den Sportsitzen. Aber ich sag euch wirklich, die sind nicht bequemer. So, der einzige Vorteil, den die haben Sitzheizung. Okay, toll.
Und Einstieg ist leichter.
Einstieg, ja.
Das kommt ja aber, glaube ich, auch so ein bisschen auf die Körperform drauf an. Wenn man vielleicht doch ein bisschen fülliger noch ist oder sowas, kann es ja vielleicht auch ein bisschen eng in den Sitzen werden. Also ich kann es irgendwie in dem Touring eher verstehen, dass man es vielleicht macht. Für mich selber wäre es ein No-Go, für dich 100% ja logischerweise auch.
Ja.
Aber ich kann es irgendwie nachvollziehen.
Ja, deshalb sage ich ja, ich verstehe den Grundgedanken, aber dann würde ich immer sagen, fahrt mal beide so. Also wenn man den Schalensitz reinpasst, anatomisch, dann ist der für wirklich nicht unbequemer. Im Gegenteil. Naja, okay, genügend über diese Nee, eine Sache noch. In unserem Fall ja mit Pepita.
Ich wollte gerade sagen, das überspringen wir kurz, das Thema.
Ja, okay, ich dachte, jetzt haben wir schon so viel über die Sitze gesprochen. Also serienmäßig sind die eigentlich mit so einem Stoff bezogen beim Touring und beim normalen GT3 eben in Alcantara mit so einem Streifen drauf beim Punkt 2. Und man kann die relativ einfach nachträglich auch tauschen. Das ist tatsächlich ja so ein eigenes Business, was sich daraus entwickelt hat. Ich finde es mega, weil man dem ganzen Innenraum dadurch wirklich so einen komplett anderen Look verleiht.
Und vor allem so einfach halt, ne?
Genau. Und auch immer wieder rückrüstbar, ne? Also es sind zwei Teile, die Rückenlehne und die Sitzfläche. Die sind geklettet und unten so mit so einem Clips fest. Das kann wirklich jeder selber machen. Also selbst ich, und ich kann wirklich, Ich bin handwerklich nicht sonderlich begabt, so. Mhm. Luca weiß das.
Ja.
Selbst ich konnte die selber wechseln bei meinem Auto. Und wirklich, du kannst dann die originalen Einleger einfach zur Seite legen, in den Keller, wo auch immer. Hast immer den originalen Look, aber kannst wirklich, wenn du willst, mit so einer relativ kleinen Sache, wirklich, das sieht komplett anders aus, ne?
Ja. Vor allem, du kannst ja auch theoretisch einfach komplett ausrasten damit.
Ja.
Und machst aber halt nicht den Wiederverkaufswert kaputt.
Ja.
Also, weil erstmal die Sitze vielleicht sogar nicht mal benutzt werden. Die hast du dann vernünftig eingelagert. Die bleiben quasi die ganze Zeit wie neu, die Originalen. Und dann kannst du da irgendwie, was ich was für ein Kasper-Muster drauf machen, wenn du es möchtest. Mhm. Und es würde nichts beeinflussen.
Ja.
Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Da kannst du es nochmal so individualisieren, ohne dass du dir irgendwie zu viele Gedanken machen musst.
Ja, ist wirklich mega.
Ja. Wie gesagt. Aber zurück nochmal eben ganz kurz zu dem Pepita-Muster,
ja,
weil auch da müssen wir davon ausgehen, dass Leute das Muster vielleicht nicht unbedingt kennen.
Mhm.
So als Porsche-Fan kennt man es, aber es ist im Prinzip so weiß-schwarz kariert, aber nicht mit Vierecken, sondern ja, sieht so ein bisschen sternartig, könnte man schon fast sagen, ne?
Ja.
Sind die einzelnen Formen so. Ja. Ihr müsst euch auf jeden Fall die Bilder angucken. Ich glaube, mal so gut habe ich es wahrscheinlich nicht erklärt. Aber ich wollte es wenigstens so ein bisschen kurz anreißen. Es ist auf jeden Fall immer noch schlicht durch die Farbgebung, aber es sticht raus.
Ja,
das finde ich ziemlich cool, weil das passt sehr gut zu dem Gesamtpaket von dem Auto. Weil er ja sehr schlicht ist, kannst du da jetzt ja nicht irgendwie mit Farbe irgendwie rumspielen oder sowas.
Ja, und es ist halt wirklich historisch gesehen auch klassisch Porsche.
Genau.
Passt also wirklich gut dazu. Und es ist auffällig, ohne zu sehr ins Gesicht zu sein.
Genau.
Wenn wir jetzt also Platz nehmen auf diesen phänomenalen Sitzen und dann das Lenkrad in die Hand nehmen, haben wir ein rundes Lenkrad ohne Knöpfe. Und das sage ich jetzt ganz bewusst, weil für mich ein GT-Porsche keine Knöpfe am Lenkrad haben darf.
Da gehe ich mit. Ich habe ja schon mal gesagt, bei manchen Autos gehe ich nicht mit, aber bei Porsche zu 100%, ja.
Ja, und auch das haben sie ja beim 992 geändert. Finde ich jetzt nicht so cool. Beim 991 haben wir noch das klassische 3-Speichen-Sportlenkrad, 360 mm im Durchmesser, also schön handlich, auch nicht so dick aufgepolstert. Porsche macht das ja meistens immer ein bisschen dünner. So, das ist Geschmackssache. Ich finde es in diesem Fall wirklich passend. Und wir haben ja mal, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge das war, über abgeflachte Lenkräder gesprochen.
Mhm.
Und zum Beispiel bei einem Porsche, ich meine, das gibt es auch nicht, aber es würde in meiner Wahrnehmung gar nicht passen, ne?
Ja, aber wahrscheinlich, weil man es einfach nicht kennt. Also, weil es einfach immer schon rund war und auch dann so bleiben muss.
Ja gut, aber es gab ja auch irgendwann mal einen Punkt bei einem Audi, wo es nicht rund war. Und dann haben sie es das erste Mal gemacht. Zum Beispiel jetzt wie bei BMW, haben wir ja auch gesagt.
Ja.
Einmal finden wir es komisch.
Ja.
So. Und bei Audi ist es irgendwie gelernt, ne? Ist
komisch. Ja, aber die haben ja sehr früh damit angefangen.
Ja.
Das, ja. Ja, ich weiß auch nicht. Aber ja, also würde ich auch gar nicht fühlen.
Ja, dito. Beim Touring-Paket ist das Lenkrad immer in Glattleder ausgeführt. Übrigens auch der Schaltknauf, das ist immer dann geht immer in Kombination. Das passt natürlich zur Auslegung, aber wenn ich es jetzt wählen könnte, fände ich Alcantara besser.
Grundsätzlich immer besser. Also beim Fahrerauto würde ich immer ein Alcantara-Lenkrad reinpacken.
Ja.
Aber die Option gab es ja, glaube ich, nicht immer normal. Also, nee,
genau, meines Wissens nach nicht, weil sie halt gesagt haben, dann beim Touring soll halt alles dann Leder sein. Ja, ist jetzt
was auch ja auch vom Grundgedanken wiederum stimmig ist, passt, muss man ne? ja sagen. Das ja. passt ja.
Ja. Also ihr merkt schon, das sind alles Nuancen. Schön ist, finde ich, noch die Mittelkonsole, weil da haben wir wirklich noch klassische Tasten. Wir haben die Sporttaste, Auspufftaste, Taste für den Spoiler, Lift, Fahrwerk, sowas, ESC. Und man muss nicht übers Display gehen und irgendwie suchen, wo schalte ich irgendwas aus. Pipapo, du siehst die Tasten, du weißt, okay, wenn ich die drücke, dann leuchten die. Das ist so ein kleines rotes Lämpchen dabei.
Richtige Tasten.
Genau.
Drückt man so runter und die klicken dann so. Man merkt, so
Feedback.
Oh, ich habe eine Taste gedrückt.
So, genau.
Und nicht, war das jetzt schon? Ist was passiert? Nee, ich weiß es nicht.
Ja.
Ja.
Start-Stopp gibt's nicht.
Hm.
Einfach geil.
Da war die Welt noch in Ordnung, ne?
Einfach geil.
Werbung.
Wir haben einen neuen Werbepartner an Bord und das ist Ono. Ono kennen sicherlich die meisten von euch oder haben zumindest schon mal davon gehört. Und ich persönlich nutze den Co-Driver Nummer 1 schon seit Jahren und ich fahre tatsächlich gar nicht mehr ohne. Ich habe mittlerweile sogar mehrere für jedes Auto und werde nicht müde, jedem davon zu erzählen.
Das stimmt. Du hast den ja wirklich schon seit Ewigkeiten. Ich könnte jetzt gar nicht einschätzen, wie lange. Aber vor einigen Jahren habe ich mir dann auch endlich mal einen gekauft, nachdem du den Druck erhöht hast und meintest, du brauchst unbedingt einen. Und ich bereue, dass ich es nicht früher getan habe. Ich nutze ihn wirklich auch immer. Ich habe ihn immer im Auto. Und vielleicht kannst du ja ganz kurz mal eben erklären, was es überhaupt ist.
Ja, also ganz kurz, Ono, das ist so ein kleines Gerät, das warnt einen vor Gefahren, beispielsweise liegen gebliebene Autos oder auch Blitzer. Das ist super einfach zu bedienen, man muss das nur einmalig per App mit dem Smartphone installieren und danach brauchst du das Smartphone theoretisch gar nicht mehr. Jedes Mal, wenn du in dein Auto steigst und dein Smartphone dabei hast, verbindet sich der Codewiper automatisch und ja, dann warnt er dich einfach schon vor Blitzern oder eben auch Gefahrenstellen. Er piept dann immer, gibt also ein akustisches Signal und das funktioniert sowohl für stationäre wie auch für mobile Blitzer. Und man kann sogar auch als Nutzer Blitzer oder Gefahrenstellen melden. Also es ist wirklich eine ziemlich coole Sache.
Ja, und seit letztem Jahr gibt es jetzt auch den Codriver Nummer 2. Den haben wir jetzt ganz frisch für euch getestet, weil uns ist auch wichtig, dass wir euch wirklich nur Produkte empfehlen, die wir auch wirklich selber nutzen und die wir auch selber gut finden. Und der Codriver Nummer 2 kann jetzt zusätzlich zu dem normalen Codriver Nummer 1 auch noch aufgeladen werden. Das heißt, er hat jetzt einen Akku statt Batterien. Und ganz wichtig, er ist jetzt auch integriert in CarPlay. Bedeutet, man kriegt auf dem Display einen schriftlichen Hinweis, wovor denn überhaupt gewarnt wird. Manchmal kann man das ja gar nicht direkt zuordnen. Und das finde ich wirklich sehr überzeugend.
Ja, muss ich auch sagen, ich habe jetzt auch zum ersten Mal den Nummer 2 getestet und gerade diese CarPlay und auch Android Auto Integration, die finde ich wirklich sehr, sehr hilfreich. Wenn ihr jetzt also Ono selber mal testen wollt oder auch vom Codriver Nummer 1 auf den neuen Nummer 2 upgraden wollt, dann könnt ihr dazu unseren Code Fahrspaß, alles groß geschrieben, hinten mit Doppel-S, einfach mal nutzen und dann spart ihr 20%. Gültig ist dieser Code bis Juni 2025 und ich packe euch den Link auch nochmal in die Folgenbeschreibung, könnt ihr auch darüber direkt auf die Seite gehen. Und ich bin ganz ehrlich, Luca, diese Kooperation, die hätte ich schon vor ein paar Jahren gebraucht. Denn ich habe ja schon gesagt, ich habe jetzt gefühlt schon allen Freunden, ganze Familie davon erzählt. Die wissen jetzt alle schon von Ono. Aber die können ja vielleicht auch noch auf den Codriver Nummer 2
upgraden. Sagen, die meisten haben ja noch quasi das Original, also den alten, und könnten jetzt mal upgraden.
Ja, also es wird Zeit und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Was sagst du denn dazu? Ich weiß ja, dass du immer drauf achtest, dass er keine belederte Lenksäule hatte.
Ja.
Kannst du es verzeihen oder ist es schwierig?
Kann ich verzeihen.
Ja.
Ja, also okay. Das ist ja auch wieder, Luca lacht jetzt schon, das ist ein absolutes Nerd-Feature. Mein Auto hat das. Ich habe mein Auto aber auch nicht selber gespeckt. Hätte ich selber wahrscheinlich auch nicht gemacht. Aber ich weise dann immer darauf hin, beziehungsweise achte unbewusst auch immer bei allen anderen Autos drauf, ob das eine belederte Lenksäule hat oder nicht. Es bringt gar nichts, muss man ehrlich sein. Aber sieht cool aus.
Also, das sind zum Beispiel so Extras, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich verstehe es null. Das wär, also ich könnte mir nicht egaler sein. Klar, ich verstehe den Gedanken, dass man sagt, okay, es wurde bis zuletzt, bis in die letzte Ecke gedacht. Und wenn ich jetzt irgendwie ein Bentley habe oder sowas, dann gehe ich damit, dass ich sage, okay, da kann er jetzt nicht irgendwie auf einmal Hartplastik sein. Aber das ist halt ein Fahrerauto. Ich bin so scheißegal, was die Lenksäule macht. Hauptsache, sie ist da.
Ja, ich finde es schön.
Ja, nee, ist auch okay. Also, aber wie gesagt, für mich wäre das so bei so einem Auto. Also,
du kennst ja sogar noch die Lüftungsdüsen, die Lamellen beledern.
Ja, ich weiß. Das sind so Sachen, die sind so unnötiger Klimbim und das war ja auch so dumm teuer einfach neu. Und ich immer denke, okay, da konnte vielleicht auch einfach jemand mit seinem Geld nicht umgehen, wusste nicht wohin damit oder wie auch immer. Also ich kann es gar nicht nachvollziehen. Würde mich wirklich 0,0 jucken.
Ja, also ich sag mal so, wenn es das nicht hätte, wäre es jetzt auch für mich egal. Mhm. Aber wenn ein Auto das hat, finde ich schön.
Ja, also ich würde es jetzt auch nicht rausreißen, wenn es drin wäre, so ist ja nicht. Aber weiß nicht, finde ich echt unnötig.
Also allgemein muss man sagen, dass der GT3 Touring von Finn, den er ja auch nicht neu selber konfiguriert hat, sondern so gekauft hat, der hatte eine gute Ausstattung. Ich glaube, alles Wichtige war auf jeden Fall an Bord. Er war jetzt auch nicht übertrieben voll. Also da wäre noch deutlich mehr gegangen, wenn man jetzt verschwenderisch mit seinem Geld umgehen hätte wollen.
Ich würde sagen, der Vorbesitzer konnte gut mit Geld umgehen und hat das Prinzip vom Touring verstanden. So würde ich das jetzt einfach mal in Worte fassen.
Also ich finde es schön, also schön ist das Volllederpaket, dann ist das Armaturenbrett nämlich beledert. Das ist nämlich sonst wirklich nicht so schön.
Aber das hat er ja.
Ja, genau. Ja, ja. Also ich sage jetzt gerade die Sache, also er hat die Lift, den Lift, also Vorderachse, die um 30 mm angehoben werden kann. Das ist wirklich einfach wichtig und praktisch. Rückfahrkamera auch nicht verkehrt, weil Rückfahr- oder Einparkhilfe gibt es nicht. Also man muss sich auf die Kamera wenigstens dann verlassen können. 90-Liter-Tank, besonders wichtig, damit du eben weit fahren kannst. Und über allem Schalensitze haben wir nun gerade besprochen.
Ja, aber ich würde sagen, damit können wir jetzt auch mal aussteigen und uns langsam den technischen Daten widmen, oder?
Ja, beim Ausstieg habe ich tatsächlich noch eine ganz kleine Kritik.
Oha,
ja.
Was ist jetzt los?
Hättest du nicht erwartet.
Nee, überhaupt nicht.
Und zwar der Türöffner von innen. Das ist nämlich beim GT3 der Standard-Türöffner vom 911. Dieser aus, ich glaube, es ist Alu so. Mhm. Den finde ich, da hätten sie noch einen Tacken mehr machen können, weil beim RS sind das ja so Schlaufen, ne? Mhm. Finde ich geiler. Und sogar beim GT4, was ja deutlich unter dem GT3 angesiedelt sind das die Schlaufen. Beim GT3 haben sie das nicht gemacht.
Ja, aber vielleicht, weil es halt beim RS sein sollte, weil er so das Topmodell war.
Und beim GT4 haben sie dann gedacht, und der Kleine, der.
Dann gab es ja noch keinen RS.
Ja, genau, bei aber dem. Ist ja aber von der Wertigkeit unterm GT3.
Ja, das stimmt. Ja, keine Ahnung. Nö, aber würde mich jetzt nicht groß stören. Also ich finde diese Schlaufen auch cool, aber ich finde die Schlaufen halt cool, wenn du jetzt irgendwie einen kompletten Alcantara-Innen rum hast und dann so eine Hardcore-Rennbude hast. Mhm. Aber da ist der Touring ja nicht.
Ja.
Deswegen würde ich vom Gefühl sagen, passt das gar nicht so gut zum GT3 Touring.
Nee, zum Touring vielleicht nicht.
Ja, zum normalen GT3 genau. Würde die Schlaufe passen, ja, da genau. Ist es auch nicht. Das ja. Stimmt, da gebe ich dir recht, aber in dem Fall gebe ich dir dann nicht recht, weil es ja, ist ein Touring.
Ja, nur beim Touring bin ich wieder bei dir.
Siehste.
Aber allgemein beim GT3 finde ich, ist das so eine ganz kleine Nuance.
Mhm. Wolltest unbedingt irgendwas Negatives finden, ne? Damit will ich nur
umschweren. Genau, damit nicht alle sagen, die haben ja nur positive Punkte gehabt.
Nee, finde ich gut.
Aber positiv ist übrigens noch Kofferraum, standardmäßig wie beim 911, also vorne 125 Liter. Aber beim Touring ja besonders gut, gab es ja nicht mit dem Käfig. Hinten hat er keine Rücksitze, gab es also nicht, aber das ist alles frei. Mhm. Das heißt, du kannst da richtig viel reinladen. Ne?
Mhm.
Mit den Vollschalensitzen muss man so ein bisschen gucken, weil die kann man halt nicht klappen. Muss man einen nach vorne, einen ganz nach hinten, dann kannst du da schön was reinladen. Aber dann ist das Auto richtig praktisch, da kann man richtig weit mitfahren. Ne?
Ja, kann man Touren mitmachen.
Ja,
hätte das gemeint bei dem Namen.
Kann man auch in Urlaub mitfahren.
Ja.
Mega.
Ja, auf jeden Fall.
Okay.
Ja.
Jetzt bin ich durch.
Ja, dann kommen wir jetzt endlich mal zu den wirklich wichtigen Sachen. Wir haben jetzt so viel Zeit schon für nur das Design. Und eigentlich geht es ja wirklich ums Fahren und um den Motor und so weiter. Deswegen würde ich sagen, geht es jetzt schleunigst in die technischen Daten.
Technische Daten.
Verglichen mit dem 991.1 GT3 hat Porsche beim Punkt 2 wirklich eigentlich fast alles verändert. Ne? Also es ist wirklich ein Riesenschritt gewesen. 991.1 muss man vielleicht noch ganz kurz sagen, beim GT3 war in meinen Augen nicht die Sternstunde.
Ja, die waren auch ein bisschen anfällig, hatten am Anfang sehr viele Probleme. Ne? Ich glaube, es sind auch einige abgebrannt. Ne?
Genau, es war vor allen Dingen, das fand ich schon vom Grundgedanken jetzt mal von den Problemen ab, es war der einzige GT3, den es ausschließlich mit PDK gab.
Mhm.
Ich weiß nicht, was die Idee dahinter war. Offensichtlich keine gute, weil dann sind sie auch beim Punkt 2 wieder auf zumindest optional Handschaltung zurückgegangen.
Mhm.
Das finde ich schon mal erstmal nicht cool. Also ein GT3 finde ich persönlich Handschalter cool. Natürlich, wenn man auf die Strecke will, ist PDK gut, aber zumindest diese
Option. Also ich finde, du solltest halt beide Optionen haben.
Genau. So. Beim 997 gab es ja halt noch kein PDK, also zumindest beim GT3 noch nicht. Aber ja, zumindest haben sie dann beim 991.1 da, finde ich, einen Fehler gemacht. Und der Motor, 3,8 Liter war das noch, 475 PS, der war anfällig. Und da sind ein paar Autos mit Motorschaden liegen geblieben. Die hat Porsche dann auf Kulanz getauscht. Ich glaube, auch eine sehr lange Garantie jetzt auf die Austauschmotoren gewährt. Ja, da muss man sagen, da mussten sie beim Punkt 2 doch was gut machen.
Auf jeden Fall. Aber man muss ja sagen, das ist das Gute bei Porsche. Die stehen ja dann zu ihren Fehlern und sagen dann, okay, gut, dann kriegst du halt den Austauschmotor und da kümmern wir uns auch drum und so weiter. Also du bleibst ja nicht im Regen stehen, sage ich mal, mit dem Auto.
Ja, das stimmt. Sie haben aber auch was gut gemacht, ne, mit dem Punkt 2. Also ich finde, allein schon auf dem Papier, wir sind von 3,8 auf 4 Liter gegangen. Wir haben einen 4 Liter 6-Zylinder Boxer, Saugmotor.
Motorcode?
Hau raus.
MA1.77.
Klar.
Mhm.
Und das wirklich Besondere an diesem Motor ist die Drehzahlgrenze.
Mhm. 9000 Umdrehungen. Das ist es doch, oder nicht?
Das ist es. Das müssen wir einfach kurz so stehen lassen. Mhm. Also, dieser Motor ist wirklich, das ist ein Traum von einem Motor. Und da ist auch alles drin, was irgendwie gut und teuer ist. Geschmiedete Titanpleuel, Nockenwellenverstellung, Trockensumpfschmierung. Also wirklich alles, was geht. Alles, was wir so lieben, steckt in diesem Motor.
Mhm.
Dass dieser Motor so phänomenal ist, zeigt ja auch, dass er eigentlich immer noch verbaut wird. Ne?
Ja, und das ist halt das Geile. 9000 Umdrehungen. Und du brauchst nicht Angst haben, diese 9000 Umdrehungen auch wirklich zu nutzen.
Im Gegenteil.
Ja.
Wir können schon vorwegnehmen, er will es.
Ja, eben. Er verlangt es quasi. Aber du musst kein schlechtes Gewissen dabei haben, weil der Wagen kann das einfach. Also der Motor macht das.
Ja, 100%. Und ich finde auch immer, natürlich sind die Leistungswerte wichtig und die sind jetzt auch nicht schlecht, aber ich finde die Leistungswerte bei so einem GT3, die vermitteln, wenn man jetzt nur die Leistung liest, ein falsches Bild. Wir haben 500 PS, das ist beeindruckend, gar keine Frage. Drehmoment 460 Newtonmeter, da mag jetzt der ein oder andere sagen, oh, 460 Newtonmeter, also mein gechippter Golf R hat aber auch mehr. So. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Ne? Es geht darum, da kommen wir dann gleich zu, wie diese Leistung sich aufbaut.
Ich glaube aber, wenn du wirklich einfach nur so ein Leistungsfanatiker bist, das ist einfach das falsche Auto für dich. Dann brauchst du dich nicht bei Saugmotoren umschauen.
Natürlich.
Aber wenn du einfach nur das Erlebnis haben möchtest, dann kommst du um Saugmotoren nicht drumherum.
Weil wir müssen ja auch noch mal kurz sagen, wann diese Leistungen anliegen. Ne? 500 PS bei 8250 Umdrehungen.
Ja.
460 Newtonmeter bei 6000.
6000 schon.
Ja, zack, zack, schon da.
Quasi im Stadtverkehr sofort da.
Wichtig ist jetzt, im GT3 Touring gab es ausschließlich 6-Gang-Handschaltung. Da hatte man also keine Wahl. Beim normalen 991.2 GT3 haben wir gerade schon gesagt, wahlweise PDK oder Handschaltung und jeweils ohne Aufpreis. Also konnte man einfach wählen. Ich glaube, die meisten haben dann PDK genommen, weil der GT3 ja schon grundsätzlich von der Auslegung her für die Rennstrecke ist. Und auf der Rennstrecke macht das PDK auch absolut Sinn. Wer allerdings natürlich wirklich Spaß am Fahren hat und vielleicht nur hin und wieder auf die Rennstrecke geht, der ist, glaube ich, mit der Handschaltung einfach besser beraten, weil es ja involvierender ist.
Mhm.
Wir haben natürlich 911 typisch Heckantrieb, ist klar. In diesem Fall beim GT3 mit mechanischer Hinterachssperre, ist auch wichtig. PTV, Porsche Torque Vectoring, damit wir hier bei unseren Abkürzungen bleiben. Und Fahrleistung wollen wir euch auch nicht vorenthalten.
Und zwar haben wir von 0 auf 100 einen Wert von 3,9 Sekunden als Schalter, wohlgemerkt. Ne?
Wie der Touring. R50.
Genau, wie der R50, richtig. Mit PDK, was dann ja nur im normalen GT3 verfügbar wäre, hätten wir 3,4. Also schon nochmal ein ganz schöner Unterschied, aber das spielt halt keine Rolle. Würde ich jetzt einfach sagen.
Sagt Luca einfach.
Sag ich,
ist egal.
Ja, ist doch bei dem Auto scheißegal. Und wenn es 5 Sekunden sind, dann genießt man es halt länger.
5 Sekunden langsamer finde ich schon arg, aber.
Also 5 Sekunden langsamer wäre vielleicht echt ein bisschen doll.
Dann würdest du sehr schlecht schalten.
Ja, ich würde sagen, dann liegt es eher an den eigenen, am eigenen Können wahrscheinlich. Oder dass man dann mal bei 3 schon hochschaltet oder so. Weiß ich nicht. Ne, aber auf jeden Fall ein Topspeed haben wir von 316 km/h.
Mhm.
Und da sind wir nur 2 km/h langsamer als einer mit PDK, normaler GT3. Und 4 km/h langsamer als normaler GT3 mit Schaltgetriebe.
Ja, aber auch das, aber also ich finde so Topspeed, wer schon mal richtig schnell in einem 911 gefahren ist, also beim 991 ist es schon grundsätzlich ganz gut, aber das sind ja auch keine Autos für Topspeed, ne? Die können das und die können auch laut Tacho deutlich schneller, aber darauf sind die auch gar nicht irgendwie engineert. Es geht ja gar nicht darum, eine hohe Endgeschwindigkeit zu erreichen. Immerhin erspart Porsche uns irgendwelche Abregelungen bei 2,75, 2,89,
genau. Sowas.
Ja. Also von daher, die Autos fahren einfach so schnell, wie sie fahren, so, aber das ist halt ein Beiprodukt.
Genau.
So. Einen wichtigen Wert, also finde ich zumindest sehr aussagekräftig, ist die Nordschleifenzeit. 7 Minuten 12 hat der 991.2 GT3 da gebraucht. Übrigens, jetzt spreche ich nicht über den Touring, sondern den Mitflügel. Aber weshalb ich das sage, ist, das ist 14 Sekunden schneller als der 991.1 GT3.
Mhm.
Und 14 Sekunden auf der Nordschleife, das ist wirklich eine Welt, ne?
Ja, das ist schon ordentlich.
Unterstreicht einfach nochmal, deshalb habe ich diese Zeit rausgesucht, wie viel die wirklich beim Punkt 2 verändert haben.
Mhm.
Leergewicht haben wir auch noch, ne?
Ja, und zwar haben wir hier 1413 Kilo. Schon echt ein guter Wert.
Ja, wenn wir zurückdenken, 911R hatte ich ja eingangs gesagt, 1370 Kilo. Also wir sind ziemlich nah dran.
Oder an die letzte Folge, TDRS 1550 Kilo. 150 Kilo mehr.
Ja, für ein Auto, was kleiner ist.
Ja, was kleiner ist, kleiner Motor und so weiter.
Ja.
Also von daher, das ist schon ein guter Wert. Wenn man den mit PDK haben würde, würde der 17 Kilo mehr wiegen.
Immer noch wenig.
Immer noch wenig,
ja. Ja, absolut. Ganz wichtig noch an dieser Stelle, nur schon mal, ich glaube das einfach mal so, kein OPF. Ne? Habe ich nun mal so jetzt nebenbei erwähnt. Und wir haben zum Ausstieg aus dem Kapitel natürlich noch einen Preis. Der Basispreis beim Marktstart betrug 152.416 Euro. GT3 und GT3 Touring waren identisch vom Preis. Ich habe unser Auto, also nicht unseres leider, sondern Finns Auto mal nachkonfiguriert. Der Listenpreis dürfte bei knapp unter 170.000 Euro neu gelegen haben. Und jetzt kommt das Überraschende, vielleicht für den einen oder anderen zumindest. Das ist ja auch heute noch wert.
Ich wollte sagen, jetzt kommen wir mal zu den Gebrauchtwagenpreisen. Und Im Schnitt geht es im Prinzip bei 170 los für ein GT3 Touring mit Schalensitzen.
Ja. Und
geht so bis 190 um den Dreh. Klar gibt es immer ein paar Ausreißer, aber so zwischen 170 und 190 ist so die Wahrheit, sag ich mal. Das heißt, es war auf jeden Fall ein ganz gutes Invest.
Ja, also konntest du das Auto quasi jetzt ohne Wartungskosten, ohne Unterhalt etc. eigentlich umsonst fahren. Ja,
Geld war nur geparkt. Und dafür hast du halt ein echt geiles Auto gehabt.
Ja, und wahrscheinlich auch viel Spaß und so. Ne? Also eben. Es ist tatsächlich auch aktuell ein Auto inseriert. Es hat 89.500 Kilometer, ein Touring mit den Sofasitzen.
Mhm.
Und der soll immer noch 155 kosten. Ob das jetzt jemand bezahlt, ist ein anderer Punkt. Aber einfach der Preis, der aufgerufen wird. Der günstigste, der überhaupt inseriert ist in Deutschland, liegt bei 146,9. Hat auch die Sofasitze und ist ein Unfaller.
Ja. Ist schon krass. Also der hält wirklich sehr, sehr gut seinen Preis. Und das, obwohl es ja kein limitiertes Modell ist. Ne?
Ja,
also kannst du ja ganz normal einfach so kaufen.
Nur Bauzeit.
Genau. Limitiert. Und einfach, weil es auch ganz interessant ist, denke ich, für die meisten, der normale GT3, also mit Flügel, kann man so ganz grob sagen, so ganz genau kann man es natürlich nie machen, aber liegt immer so im Schnitt ungefähr 10.000 unter dem Touring. Also Der Touring ist immer so ungefähr 10.000 mehr wert. Und das, obwohl er ja ab Werk genau gleich viel gekostet hat. Touring-Paket hat ja keinen Aufpreis gekostet.
Was, glaube ich, aber auch daran liegt, dass einfach deutlich weniger Touring im Angebot sind.
Klar, natürlich, das wird sein.
Und Ausstieg zu diesem Kapitel, ich habe einfach noch mal geguckt, 991.1 GT3, die starten so ungefähr bei 100.000 Euro. Und 911R, da sind die Preise auch wieder etwas gefallen, die liegen jetzt so bei mindestens 350.000 Euro. Mhm.
Na gut, aber wenn du bei 750 eingestiegen bist, schwierig.
Dann hättest du lieber, lass mich kurz nachrechnen, ja 4,5 bis 5 GT3 Touring kaufen sollen.
Wäre cleverer gewesen. Ja.
Okay, jetzt haben wir euch lang genug auf die Folter gespannt. Wir fahren los.
Fahren.
Vorweg erstmal die Frage, bist du schon mal GT3 gefahren?
Ja, aber nicht 991.2.
Ja gut. Bist du 991.1 gefahren?
Nee, 992 Bin ich gefahren. Auch Handschalter.
Stimmt, ich erinnere mich. Sehr gut. Das ist natürlich wichtig, damit man einfach mal so einordnen kann, ja, hat man schon mal überhaupt eine GT3-Erfahrung gemacht? Denn ich will ganz am Anfang kurz vielleicht das einordnen. Das erste Porsche GT-Modell, das ich jemals gefahren bin, war ein 991.2 GT3 Touring in PTS Olivgrün. Und dieses Erlebnis hat sich bei mir so eingebrannt, weshalb, also es hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass dieses Auto so einen Platz in meinem Herzen hat.
Mhm.
So, also wirklich, ich hatte das Glück, mittlerweile schon mehrere GT3 Touring fahren zu dürfen. Ich muss wirklich sagen, ich freue mich jedes Mal wieder wie ein kleines Kind, wenn ich so ein Auto fahren darf. Ne? Es ist ja nicht umsonst mein Traumauto.
Ja, klar.
So, also ich fange ganz kurz an, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich setze mich da rein. Ne? Ich setze mich nur rein. Ich bin zu Hause.
Die Welt ist in Ordnung.
Ich bin sofort zu Hause. Ne? Du setzt dich da rein, zack, Schalensitz nach vorne, Schlüssel rein links, anlassen. Und anlassen im Kaltstart beim GT3 ist immer mit so einem leichten Ploppen. Der macht einmal so rum. Und wenn ich das schon höre, ne? Da bin ich auch schon beseelt.
Ja, dann wird der Tag gut, das weiß man dann schon direkt. Ne?
100%. Also das ist wirklich dieses Gefühl, das ist wirklich wie so eine kleine Choreografie. Du setzt dich rein, beim Reinsetzen noch aufpassen, dass du nicht über die Seitenwange so rüber rubbelst. So. Du machst deinen Popo ein bisschen höher, dann zick, setzt du dich da rein. Wie gesagt, sitzt nach vorne. Oh, hör auf.
Jetzt schon weggeschmolzen, noch nicht losgefahren, zack.
Gar nicht losgefahren, einfach nur reingesetzt und Bin schon wieder,
zack.
Bin schon wieder neu verliebt. Das ist wirklich jedes Mal aufs Neue so. Aber jetzt darfst du erstmal, ich muss mich ganz kurz hier beruhigen.
Ja, wo fange ich denn an? Ich habe auch gerade so ein Grinsen im Gesicht, ich muss kurz überlegen. Also erstmal haben wir vorhin schon erzählt, Jan ist ja erstmal vorweg gefahren. Wir haben dann später getauscht. Das heißt, erstmal konnte ich mir das Ganze von außen erstmal anhören und sowas. Also ich hatte die ganze Zeit dieses Klangerlebnis, konnte es schon genießen und dachte so, jetzt höre ich mir das Ganze nochmal von innen an. Das war nämlich das, wo ich mich erstmal am meisten drauf gefreut habe, weil der Sound von dem Auto ist ja wirklich, besser geht's halt kaum, ne? So viele verschiedene Nuancen und alles. Also selbst wenn er im Stand einfach nur läuft, der läuft ja nicht ganz rund. Das ist ja das Geile irgendwie bei dem Wagen. Es ist ja nicht so, also viele Leute würden, glaube ich, denken, die sich nicht mit auskennen, oh, irgendwas stimmt da nicht. So, ja. Irgendwas passt da nicht, der läuft irgendwie ein bisschen falsch. Nee, Genau so muss er laufen.
Ja, das Auto macht die ganze Zeit ja einfach, es macht einfach immer Geräusche,
ja.
So mechanische Geräusche.
Genau.
Es klappert mal, es brummt mal, es ist alles so, es fühlt sich wirklich an, als würde das Auto halt lebendig sein, so.
Ja. das stimmt. Ja, dann kommen wir mal zu meinen ersten Gedanken. Das wird dich vielleicht kurz ein bisschen überraschen. Weil ich bin losgefahren und im ersten Moment dachte ich kurz mit der Lenkung, dachte ich, die ist aber überraschend leichtgängig. Da habe ich erst so gedacht, hä? Irgendwie habe ich mich so ein bisschen gewundert. Hatte ich schon, okay, habe ich mir irgendwie ein bisschen präziser vorgestellt. Muss aber wirklich sagen, das waren so halt bis 20 km/h oder sowas. Mhm. Dann bin ich losgefahren. Dann ging es ja so eigentlich direkt auf die Landstraße. Und dann war ich wieder hin und weg. Und ich dachte, okay, doch, bin beruhigt. Dann war wirklich Rückmeldung, alles Trauma. Also wirklich so diesen ersten Moment kurz, wo ich dachte, irgendwie war die leichtgängiger, als ich es mir vorgestellt hatte. Mhm. Weil ich bin ja direkt halt wirklich von so einem Seitenstreifen losgefahren, musste mich ganz kurz so an die Kupplung mal eben gewöhnen, weil die ein bisschen später kam, als ich es irgendwie so vermutet hätte, aber auch nicht schlimm in irgendeiner Art und Weise oder so, sondern erstmal kurz reinkommen und ich dachte von der Lenkung nur mehr, so, hä, es geht ja voll easy. Mhm. Aber war scheinbar nur auf den ersten paar Metern, weil danach war die Lenkung ein Traum.
Also man muss ja dazu sagen, wirkliche 911 Jünger würden wahrscheinlich sagen, es ist nicht perfekt, weil es ist ja eine elektromechanische Lenkung. Mhm. So, ne? Und es hat ja auch schon, also das Auto hat auch schon eine Hinterachslenkung mit nochmal einer speziellen GT3 Sportabstimmung, sagt Porsche dazu. Mhm. Aber ich muss auch sagen, also ich finde diese Lenkung wirklich, wenn du fährst, ist diese Lenkung einfach ein Gedicht. Du kannst das Auto zu 100% perfekt dirigieren. Natürlich ist es nicht so wie eine servofreie Lenkung, aber ich vermisse da nichts. Also es ist nicht so, dass ich sagen würde, oh nee, da hätte ich gerne ein anderes Feedback von der Lenkung. Muss ich sagen, Lenkung für mich, ja, geht nicht besser. Gutes Beispiel ist, wenn wir jetzt ja hier schon beide den 992 GT3 gefahren sind, da finde ich, das ist meine persönliche Meinung, das mag jeder anders sehen, die Lenkung im 992 GT3 ist mir für die Straße zu spitz. Mhm. Die ist so direkt, dass du teilweise aufpassen musst, dass du dich nicht verlenkst. Mhm. So, auf der Rennstrecke mag das gut sein, aber für die Straße, finde ich, ist die zu direkt, ein Tacken.
Ja, so. Und ich glaube, genau daher kam das, dass ich im ersten Moment kurz überrascht war, weil es halt nicht in die Richtung vom 992 GT3 ging. Mhm. Wie gesagt, das ist halt bis jetzt der einzige GT3, den ich fahren durfte. Und ich habe damit gerechnet, dass es irgendwie ähnlich sein wird. Und habe dann erstmal gedacht, ist doch irgendwie ein bisschen mehr Spiel, als ich jetzt gedacht hätte. Aber genau das fand ich dann ja beim Fahren viel besser. Ja. Weil wie du schon sagst, so es darf nicht zu spitz werden.
Ja.
Und das ist bei dem halt einfach gefühlt perfekt getroffen so.
Ja. Also wenn du erstmal am Fahren bist, finde ich auch, es ist wirklich, es ist einfach gut. Witzigerweise ging es mir beim ersten Mal zumindest ein bisschen so mit der Kupplung. Mhm. Ich bin halt vom GT4 eine relativ schwergängige Kupplung gewöhnt. Und ich weiß noch genau, als ich das erste Mal den Touring gefahren bin, dachte ich, okay, die ist ja einfacher zu dosieren und auch einfacher zu treten als beim GT4. Was ich komisch fand, weil es ja ein anderes Getriebe ist und der GT3 ja theoretisch das sportlichere Auto ist. Also habe ich erwartet, dass der eher höhere Bedienkräfte hat. Mhm. Hat er aber nicht. Ist überhaupt nicht schlimm, ist nur, wenn du halt diesen direkten Vergleich hast. Die Kupplung finde ich super zu dosieren und die Schaltung, die ist halt knackig, aber eben auch schön mechanisch. Also du spürst richtig, du hörst ja auch den Gangwechsel richtig so, ne? Also das ist so dieses, du hast halt in also alles, was du bedienst an diesem Auto, hast du ein unmittelbares Feedback. Das finde ich geil.
Ja, spürst es komplett, das stimmt. Ja, aber wie gesagt, was ich eben meinte halt bei der Kupplung, ich fand auch, dass die, also erstmal, dass die sehr leicht war, hat mich ein bisschen gewundert. Aber ich fand auch, dass die relativ spät den Schleifpunkt hatte. Mhm. Weil die ersten zwei Mal, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, du warst ja hinter uns, habe ich halt schon so ein bisschen Gas gegeben und dachte, jetzt kommt die Kupplung, aber die kam noch gar nicht. Ja. Die kam wirklich auf den letzten, weiß nicht, 10% vielleicht oder so vom Pedal. Also man musste die gar nicht so weit drücken, gefühlt.
Nö.
Ja, und das hat mich erstmal kurz überrascht. Aber das ist ja erstmal so, das ist ja dieses, wenn du halt einsteigst gerade in ein Auto, was du vorher noch nie gefahren bist, musst du dich halt kurz mal eben dran gewöhnen, gerade wenn es ein Handschalter ist. War aber dann beim Fahren sofort absoluter Traum. Es war einfach nur das erste Anfahren, dass man mal kurz gucken musste, okay, wie ist das hier? Und es war ein bisschen anders, als ich es erwartet hätte. Aber was die Gangschaltung an sich anging, perfekt.
Einfach geil, ne?
Einfach traumhaft.
Einfach geil, ja. Ich auch. Was wir vielleicht ganz kurz erwähnen müssen, weil die GT3-Kenner und Fans, Fahrer unter euch das vielleicht jetzt erwarten, Flat-Shifting haben wir bei diesem Auto, also ich zumindest, und wir haben schon drüber gesprochen, du auch nicht, nicht ausprobiert. Kurze Erklärung für diejenigen, die nicht wissen, was Flat-Shifting ist. Da kannst du, man muss sich das so vorstellen, du bleibst einfach voll auf dem Gas und kuppelst ein und wechselst den Gang. Das Auto nimmt automatisch Gas weg und sobald der Gang drin ist, gibt es wieder Gas, aber du bleibst einfach voll auf dem Pinsel. Mhm. Und der erste GT3 Touring, den ich damals gefahren bin, der Besitzer, liebe Grüße an dieser Stelle, falls du das hörst, der wollte damals unbedingt, dass ich das mache. Der hat mir das immer vorgemacht, hat gesagt, hier, das ist mega, mach du das mal. Und das ist ja nicht mein Auto. Und ich war damals so, das war wie gesagt der erste GT-Porsche, den ich gefahren bin. Ich war komplett so, okay, bist du dir sicher so? Ja, ja, mach. Und ich habe es nicht hinbekommen, ne? Wirklich die ersten 3-4 Male. Es ist wie so eine Sperre im Kopf. Mhm. Ich habe automatisch gelupft. Und er hat gesagt, nein, was machst du? Wieder drauf, so, nochmal. Und es hat eine also es ist wirklich, das kostet mich zumindest mega Überwindung, das zu machen. Wenn man es dann gemacht hat, okay, das ist krass so, das fühlt sich auch krass an, weil du kannst einfach draufbleiben. Aber ich habe es danach, beim 992 geht das übrigens auch, da habe ich es nochmal gemacht. Und auch da, es hat wieder ein paar Versuche gebraucht. Mhm. Wieder hat mein Kopf mir eigentlich klar gesagt, du bleibst jetzt drauf. Aber mein Fuß hat gesagt, ich lupf kurz. So, also es ist wirklich, da braucht man Übung für dieses Feature.
Ja, glaube ich. Also ich habe es mich auch nicht getraut. Beim eigenen Auto würde ich es vielleicht irgendwann mal machen, aber so beim fremden Auto finde ich das, weiß nicht, also das bringe ich nicht übers Herz irgendwie. Ja. Aber ich muss auch sagen, ich stelle es mir zwar irgendwie beeindruckend vor, aber es ist ja nicht das, wie man halt einen Gang, also so einen Schaltvorgang kennt. Das ist ja gerade das Geile, wenn du dann auch noch perfekt das Gas triffst und das so, also das macht ja gerade Spaß. Das ist ja so ein Prozess. So, klar, es ist dann vielleicht schneller, aber dann kannst du auch irgendwie sagen, ja, aber noch schneller ist, wenn du PDK hast. Ja, okay, aber so, weiß ich nicht. Also ich finde es rein vom Gedanken her, ohne es gemacht zu haben, finde ich schon irgendwie komisch. Es ist irgendwie so gegen die Natur irgendwie.
Ja, es ist auch komisch, wenn man es gemacht hat, kann ich dir wirklich berichten. Wisse. Aber es ist gleichzeitig auch beeindruckend, weil man dann merkt, okay, was technisch möglich ist. Weil das Auto, wie gesagt, automatisch dann Gas wegnimmt, obwohl du eigentlich voll auf dem Pinsel bleibst. Mhm. So. Also es ist wirklich ein spektakuläres Feature, was man allerdings wirklich, wirklich üben muss. Zwischengas übrigens macht der GT3 im Sportmodus von alleine. Mhm. So, also wenn du Sportmodus anmachst, beim Runterschalten, zack, Zwischengas. Klingt mega geil. Mhm. Und von außen denken auch wirklich alle dann, du bist der
absolute
Top-Profi, du bist dann nur so am Tänzeln zwischen den Pedalen, zack, zack, zack. Also das ist schon ein geiles Feature. Man muss aber tatsächlich auch sagen, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, finde ich, ist die Pedalanordnung beim 991 auch so gut, dass du auch selber Zwischengas gut machen kannst.
Mhm. So. Ist aber auch so eine Sache, wo ich immer finde, wenn du das erste Mal fährst, finde ich das ein cooles Feature. Wenn ich den Wagen selber besitzen würde, wäre es mein eigener Ansporn, das perfekt hinzukriegen. Das heißt, ich würde es dann irgendwann immer ausmachen und ich will es selber perfekt machen. Ja. Aber so, dadurch, dass man den Wagen noch nicht so gut kennt, ist es ja, finde ich, ganz schön, dass das irgendwie so macht. Aber irgendwann denke ich immer so, nee, das muss man selber machen. Das gehört ja auch zum Schalten wieder. Das ist auch wieder das Gleiche. Der Wagen nimmt dir was ab und denkst, muss nicht sein.
Absolut. Was uns aber zu dem Punkt bringt, den ich wirklich auch wie alles gefühlt extrem sympathisch finde, es gibt keine 1000 Fahrmodi. Hm. So, du steigst ein und dann ist quasi der normale Modus so, das, was halt das Auto kann. Hm. Und dann kannst du einen Sportmodus drücken. Fertig.
Oh.
Nicht Snow, Rain, sonst was, Carlo, Sport Plus, Race, dies und das. Nein, es gibt normal und ich will ballern.
Ja.
Einfach geil. Ist gut.
Du weißt, bevor wir den Podcast gemacht haben, gab es bei mir sowieso immer nur, egal in welchem Auto, diese zwei Modis.
Ja, ja, klar.
Ich auch weiß. Wenn da 10 waren, das hat mich nie interessiert. Ne?
Auch in so einem Megane E-Tech.
Egal was.
Ballern.
Genau, Ballermodus.
Ich will ballern.
Nee, aber ich finde diesen ganzen Klebim mit diesen 1000 Millionen Modi jedes Mal, verstehe ich bis heute nicht. Ja. Einmal Komfort, einmal Sportende.
Ja, also das ist ja nun wirklich perfekt. Du kannst dann noch Auspuffklappen aufmachen. Das gehört sich, finde ich, dann, wenn das Auto warm ist und du außerhalb der Ortschaften unterwegs bist. Klingt einfach noch mal bissiger, noch mal voluminöser. So, du kannst theoretisch das Fahrwerk hart stellen. Hast du das mal gemacht bei deiner Fahrt? Okay. Würde ich dir auch nicht empfehlen, weil ich finde, dass das Fahrwerk von der Serienabstimmung her so gut ist, dass es für Landstraßen, zumindest hier in Deutschland, ich wüsste jetzt kaum ein Land, wo die Landstraßen zumindest von der Beschaffenheit besser sind, ist es wirklich die normale Einstellung, die bessere Einstellung. Ich habe das Gefühl, diese Dämpfereinstellung auf hart ist wirklich so für so Top-Ebene Rennstrecken, so Grand Prix-Strecke, Nürburgring oder Hockenheim, sowas. Da kannst du dann harte Dämpfer fahren. Aber beim normalen Straßenverkehr, im normalen Straßenverkehr, hoppelt das Auto dann doch.
Ja, ich muss dazu sagen, ich habe gesehen, dass er diesen Modus hat und dass man das noch machen kann, aber ich hatte überhaupt nicht das Bedürfnis, weil ich fand das so perfekt. Also mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ich habe gedacht, ich kann es nur schlechter machen.
Ja.
Ja, ist ja so. Also es ist ja wirklich oftmals leider, dass diese Sportmodi in vielen Modellen einfach dazu führen, dass das Auto einfach unnötig hart wird.
Ja.
Und dann denkst du so, ja, wenn ich aber schon merke, dass in dem Modus mir das perfekt gefällt und dass ich super gut fährt, dann brauche ich ja jetzt nicht noch in den Sportmodus gehen.
Absolut, ja. Man muss ja auch dazu sagen, das Fahrwerk ist auch noch ab Werk voll einstellbar. Du kannst ja auch noch Spur, Sturz, alles einstellen. Aber wirklich diese normale Einstellung für die Straße jetzt, ne? Wir reden nicht über Rennstrecke, kann man sicherlich mit ein bisschen Sturz und sowas noch was rausholen, ist das einfach gut. Und was ich besonders beeindruckend finde, ist, wenn du dann über eine nicht so gute Landstraße fährst, ich weiß nicht, ob dir das auch so ging, aber ich finde, du merkst die ganze Zeit, wie das Auto so leicht am Arbeiten ist und gefühlt so die Fahrbahn abtastet.
Mhm.
So. Und dieser mechanische Grip, den das Auto hat, auch in Kombination mit diesen Reifen, ist einfach gigantisch.
Ja, der ist schier unendlich gefühlt.
Ja.
Das ist kaum machbar, den Wagen wirklich aus der Ruhe zu bringen.
Ja.
Also zumindest auf jeden Fall haben wir es nicht gemacht und geschafft und haben es auch nicht drauf angelegt. Aber da musst du schon wirklich komplett übertreiben, dass der mal irgendwie unruhig wird.
Ja, es ist wirklich phänomenal, wie die das hinbekommen haben. So auch wirklich auf schlechten Straßen. Das Auto wird nicht hoppelig, das Auto versetzt nicht oder so.
Nee.
Also das Einzige, was tatsächlich irgendwie hin und wieder Unruhe reinbringt, ging mir zumindest so, ist, wenn du schaltest.
Mhm.
Wenn du quasi richtig durchlädst, das beschreiben wir ja bestimmt gleich nochmal ausführlich, hoffe ich, und dann halt kurz kuppelst und schaltest, weil dann ja kurz halt die Last weg ist, dann merkst du, dass halt ganz kurz so Unruhe in Anführungsstrichen ins Auto kommt.
Ja, das ist ja klar. Ja.
Genau, aber das ist das Einzige, wo du das spürst. Ansonsten hast du immer das Gefühl, das Auto ist einfach da.
Ja, und du hast immer das Gefühl, du hast so viel Reserven noch in den Kurven.
Ja.
Also der verlangt immer noch, da geht noch mehr. Setz mal noch einen drauf. Kein Thema, ich mach das mit.
Ja, es gefühlt schon fast ein bisschen deprimierend, weil das Auto mal denkt, das ist schon alles?
Ja, wahrscheinlich echt so.
Ja. Hier hätte ich aber noch mal viel schneller gekommen.
Ja.
Musst du ja wissen, wenn dir jetzt schon irgendwie hier
Aber auch da wieder das Gleiche. Wenn es mein Auto wäre, würde ich irgendwann auf jeden Fall so fahren wollen, dass ich ihn an die Grenze kriege. So, da würde ich alles dran setzen.
Mhm.
Aber mit einem fremden Auto machst du es ja nicht. Da lässt ja immer mehr als genug Reserven
übrig. Ich sag mal so, wenn du das dann machst im Straßenverkehr, dann kannst du dich vom Führerschein auf jeden Fall verabschieden. Wenn du das Auto im Straßenverkehr an die Grenze bringst.
Ich meinte ja auf abgesperrter Strecke natürlich.
Ciao. Und
sonst.
Ciao.
Ja.
Okay, aber lass uns jetzt noch mal einmal gerne, also das muss man jetzt wirklich noch mal so richtig zelebrieren, ja. Wir sitzen jetzt in diesem Auto, Auto hat Betriebstemperatur erreicht, wir fahren aus einer Ortschaft raus, geben das erste Mal Gas. Alles, was geht, so. Also, das ist doch wirklich ein Gefühl, das ist, ich will nicht sagen, ist unbeschreiblich, weil das machen wir jetzt ja, wir beschreiben es jetzt ja bestmöglich, aber das ist wirklich etwas, was man erlebt haben muss.
Könnten einem die Tränen kommen, ne?
Also mir kommen da gefühlt jetzt schon wieder die Tränen.
Schon.
Also
brauchst ein Taschentuch.
Ja, nach der Folge auf jeden Fall.
Ja.
Also wirklich, wie dieses Auto nach vorne geht und du hast die ganze Zeit das Gefühl, das Auto will einfach mehr.
So. Ja.
Und so der Wohlfühlbereich beginnt, finde ich, so bei 5000 Umdrehungen. Und bei 6000, da haben wir nur noch gerade gelernt, da liegt dann auch das volle Drehmoment an, da merkst du noch mal, wie dieses Auto nach vorne noch mal richtig schiebt. So, ne? Also würde noch mal so ein Boost kommen. So. Und dann bist du so bei 8 und dein Kopf sagt dir, Junge, du musst schalten.
Mhm.
Gleich kommt der Begrenzer. So, eigentlich hättest du wahrscheinlich schon vor 1000 schalten müssen, so vor 1000 Umdrehungen.
Ja.
Aber dann hast du einfach noch 1000 Umdrehungen
übrig.
Und diese letzten 1000 Umdrehungen, Freunde, ne? Diese zwischen 8.000 und 9.000, die brauchst du.
Das sind sie.
Die brauchst du. Also es klingt wirklich so, als wird der Motor jetzt im nächsten Moment auseinanderfliegen, finde ich.
Mhm.
So klingt das wirklich, aber das ist das Beste.
Ja.
Das ist auch wirklich, also diese letzten 1000 zwischen 8 und 9, also das ist wirklich.
Das ist vom anderen Stern.
Der Gipfel der Emotionen.
Ja, absolut. Aber eine Kleinigkeit hast du gerade bei deiner Beschreibung, die sehr schön war,
muss
man sagen, noch vergessen. Ich finde, dieser erste Moment, wenn du überhaupt diesen Gasbefehl erstmal gibst, das ist wirklich, man hat ja mal dieses, es gibt ja mal dieses schlechte Sprichwort, so als wenn der Fuß im Motor ist, aber es ist wirklich wie, als wenn der Fuß im Motor ist. Du denkst gerade dran, ich glaube, ich gebe mal, bam, da geht das schon vorwärts. Also dieses Ansprechverhalten, saugertypisch halt, ist nicht von dieser Welt. Wird einfach direkt umgesetzt und bam, marschiert er nach vorne. Und dann kommt genau das, was Jan gerade beschrieben hat. Und noch mehr Drehzahl und noch mehr Drehzahl. Und denkst du, Junge, ich muss da langsam mal schalten. Nee, musst du nicht. Oh.
Ja.
Einfach toll.
Und dann bremst du wieder ab. Und du hast direkt das Gefühl, das Auto sagt aber, komm, lass noch mal.
Das war doch nicht alles.
So, komm, können wir doch noch 5-mal oder 100-mal machen, so.
Ja.
Und du merkst auch so, dass das Auto einfach immer giftiger wird, so, ne? Mit steigender Drehzahl wird der immer wacher, so. Und dann der Sound, du hast es ja auch schon gesagt, der ist dann auch einfach noch so infernalisch, so bei ungefähr 3,5 öffnen dann die Klappen. Das ist auch wirklich im Innenraum noch mal ein ganz anderes Erlebnis, wenn die Klappen aufgehen. Und dann geht's einfach immer weiter. Und wie gesagt, dieser Sound kurz vor 9000.
Aber auch da diese ganzen Klangfarben, die er überhaupt hat, ne? Wenn er angeht, ist er ja recht dumpf.
Ja.
So recht bassig, sag ich mal. Und ja, klingt so voluminös. Und sobald er dann, also es ist ja wirklich, da ist ja so viel Spanne zwischen. Du hast ja alles dabei gefühlt. Bei jeder Drehzahl, da ist für jeden was dabei, auf jeden Fall.
Ja, das ist für jeden was dabei.
Definitiv.
Also für mich die letzten 1000. Die sind für mich dabei.
Ja.
Also ganz aber besonders
dann,
die.
Ja. Die kicken halt wirklich anders. Und dann, es wird ja immer mehr so zu so einem Kreischen und am Ende denkst du, Junge, krank. Was geht hier ab?
Ja. Und dann machst du das Ganze wieder von vorne.
Ja.
So. Es ist wirklich, es macht, es ist kein Spaß. Man, auch das wird so inflationär ja immer benutzt. Es macht wirklich süchtig.
Ja.
Das könnte man wirklich den ganzen Tag machen. Ich bin auch nur ausgestiegen, weil ich ja wusste, dass du noch fahren musst. So.
Ich war auch schon zwischendurch, dass ich dachte, so langsam wird es aber auch mal Zeit hier, ne? Wird bald dunkel.
Ja, es ist ja wirklich, man fährt sich, und das ist positiv gemeint, in einen Rausch. So, man denkt sich, okay, ich mach's nochmal. Das Auto will noch mehr. Und das Krasse ist ja auch, für sein Gefühl her, bist du wirklich gut am Ballern damit und so. Und für das Auto ist es gar nichts, ne? Öl, 90 Grad, einfach so wie festgenagelt, passiert einfach nichts, so, ne? Und das ist ja auch so ein Teil, der halt diese Faszination Porsche ausmacht. Es funktioniert einfach immer und immer wieder.
Ja.
Ja. Was haben wir noch nicht besprochen? Die Bremse.
Genau. Wie wir ja vorhin gesagt haben, wir haben ja nicht die Keramikbremse an Bord gehabt. Hab's aber auch nicht vermisst.
Also, ich sag mal so, wir haben 380 mm Scheiben rundum. 6 Kolbensättel vorne, 4 Kolbensättel hinten. Diese Bremse ist auch als die Basisbremse, sage ich jetzt mal vorsichtig, wirklich über jeden Zweifel erhaben, ne?
Ja.
Also da kannst du aus richtig hohen Geschwindigkeiten runterbremsen, immer und immer wieder.
Ja, die lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Ne. Also die ist einfach komplett unaufgeregt und stabil. Klar, weiß ich jetzt nicht, wie es auf der Rennstrecke jetzt wäre, wenn du wirklich da eine Runde nach der anderen prügelst. Aber die macht einen Eindruck, dass ich sagen würde, okay, auch die Stahlbremse macht da nicht schlapp.
Also ich sag mal so, Bremse ist ja wirklich so eine Herzensangelegenheit bei Porsche. Ne? Und ich habe mal mit Preuninger darüber gesprochen. Er hat gesagt, also da müssen wir immer quasi Benchmark sein.
Ja.
Und genau so fühlt sich das auch an. Ne?
Ja, das merkt man auch.
Also, ja. Also wirklich, man kann eigentlich festhalten, das einzig Ernüchternde, wenn man fährt, ist eigentlich, dass man selber denkt, ich fahre richtig schnell und gut. Und das Auto einem sagt, nee, fährst du nicht.
Na, das
wir
nix.
Könnten noch viel besser und schneller fahren, so, ne? Es ist wirklich, das Auto zeigt einem jedes Mal wieder auf, da geht noch was.
Ja, so. Das ist wirklich so, ist noch ausbaufähig.
Genau,
ja.
Das ist geil, das ist so richtig, wie du schon sagst, wenn es dein eigenes Auto ist, müsstest du richtig erlernen, dieses Auto zu fahren, beziehungsweise in der Nähe des Grenzbereichs zu fahren, sage ich mal. Hammer. Und jetzt kommt ein ganz kurzer Twist, den vielleicht die wenigsten erwartet haben. Denn du kannst, nachdem wir das ganze Feuerwerk gerade abgefeiert haben, ne? Du kannst das Auto auch komplett unaufdringlich fahren. Kurze Anekdote, wir sind am Anfang, also ich bin ja mit Finn losgefahren, natürlich war das Auto kalt, ist ja klar, wir sind also erstmal ganz behutsam warm gefahren. Und wir sind dann unbewusst, wirklich, ich würde sagen so 20, 25 Kilometer, wirklich von einem Kuhdorf zum nächsten geeiert. Nur 30er-Zonen, nur so räudige Straßen und so. Immer in der Suche oder in der Hoffnung, dass wir jetzt mal eine Landstraße finden, ins nächste Dorf rein.
Also ich bin ja erstmal hinterhergefahren. Ich habe gedacht, ihr sucht die nächste 30er-Zone. Ja. So kam mir das eher vor. Was macht ihr da eigentlich?
Brauchten wir ja nicht suchen, weil haben wir ja alle gefunden.
Ja, auf jeden Fall, ja. So.
Wir sind wirklich einfach so gefühlt gefahren, nächste Zone 30, nächste Zone 30, immer schlechte Straßen. Und trotzdem war das Auto jetzt nicht unangenehm hart, die Handschaltung war nicht anstrengend, das Auto hat das einfach klaglos mitgemacht. Und das ist halt beeindruckend, finde ich. Wenn man jetzt wirklich vergleicht, was wir gerade erzählt haben, wie dieses Feuerwerk dabei 9000 ist, wie geil das Auto in die Kurven geht, wie schnell das ist, wie emotional das ist. Aber auf der anderen Seite kann es auch, und so nutzt es Finn ja auch, wirklich als Alltagsauto benutzt werden.
Mhm.
Und ist ja gleichzeitig noch, haben wir nun auch schon gesagt im Designkapitel, vergleichsweise unauffällig.
Ja. Schon ein guter Allrounder, könnte man sagen.
Könnte man sagen.
Ja.
Was übrigens noch richtig cool war, das vielleicht als Ausstieg aus diesem Kapitel, Finn ist, hat er zumindest gesagt, zum ersten Mal wirklich selber auf längerer Strecke mitgefahren. Und er hatte richtig Spaß. Er saß neben mir und hat die ganze Zeit gesagt, dann erlebt man das Auto ja nochmal ganz anders. Ich höre jetzt ganz anders rein. Ich spüre hier vom Beifahrersitz richtig, wann er nochmal kommt. Mhm. Also er war so richtig euphorisch auf dem Beifahrersitz.
Ja.
Und das ist halt, also für einen selber macht es das natürlich noch viel cooler und spaßiger, weil so eine Freude unmittelbar mit jemandem zu teilen, der ja das Auto an und für sich mega gut kennt. Ich meine, er ist 13.500 Kilometer gefahren und trotzdem hat er es gefühlt auf dieser Strecke oder auf dieser Fahrt nochmal neu anders erlebt.
Mhm.
Ich fand das mega sympathisch.
Ja, übelst. Fand ich auch lustig. Am Ende hat er sich dann auch so bedankt. So, ja, danke. So, ja. Bitte, dass wir dann GT3 gefahren sind, auf jeden Fall.
Also, wenn du mal wieder jemanden brauchst, finde.
Ja.
Wir würden uns melden. Okay, kurz durchatmen. Hast du noch was zum Fahren?
Nö, ich finde, so langsam können wir Richtung Fazit.
Dann machen wir das.
Fazit.
Ja gut, ich mach's kurz. Ist perfekt. Also ernsthaft, jetzt wirklich, ich habe richtig lange überlegt, ob es irgendwas für mich gibt, was ich an diesem Auto wirklich ernsthaft, außer dem Türöffner vielleicht so, bemängeln könnte.
Mhm.
Es gibt einfach nichts. Ich finde dieses Auto, das ist mein Auto. Das ist einfach perfekt. Ich finde auch den 991, wenn man mir 991 und 992 hinstellt, würde ich immer den 991 nehmen. Und das Einzige, was ich wirklich sagen kann, ist, es ist für mich eigentlich überhaupt nicht gut, wenn ich so ein Auto fahre, weil jedes Mal denke ich so, ich bin mega zufrieden mit dem GT4 und das ist einfach ein tolles Traumauto von mir und wenn ich da drin sitze, bin ich super zufrieden. Aber wenn ich dann nach so einer langen Zeit mal wieder ein GT3 fahre, Touring, denke ich so, vielleicht kann man doch noch was machen. So, obwohl das komplett eigentlich ein richtig dummer Gedanke ist, weil wie gesagt, ich bin super zufrieden. Aber es ist einfach noch mal in allem dieser kleine Müh mehr.
Mhm.
Und ja, es gibt wirklich, also Freunde, ich sag's wirklich selten, aber es gibt nichts, was ich nicht geil finde an dem Auto. Es sieht geil aus. Auch als Touring würde ich dem immer dem Flügelauto vorziehen. Es ist immer Handschaltung mit den Sitzen, mit dem Sound, mit dem Motor, mit der Cockpit-Generation.
Das ist es.
Das ist es einfach. Für mich ist es das. Wirklich, wenn ich irgendwann mal die Möglichkeit habe, so ein Auto mir anzuschaffen, dann werde ich das tun.
Solltest du auch.
Ja, jetzt hast du.
Ja, also ich bin ähnlich angetan wie Jan, würde ich sagen. Oder eigentlich, um ziemlich genau zu sein, genauso angetan. Also der Wagen bringt wirklich alles mit, was ich mir beim Autofahren wünsche. Sound, Emotionen, Performance, alles. Es ist einfach perfekt. Wirklich, da ist nichts dran, wo man sagt, oh, das könnte aber vielleicht noch. Er macht jede Landstraßentour irgendwie zu einem absoluten Erlebnis. Man spürt das Auto wie kaum ein anderes. Also es gibt einem so viel Feedback. Es ist wirklich verrückt. Du hast ja gerade auch noch den Vergleich zum 992 gezogen. Sind Welten für mich. Also 992 würde für mich echt nicht in Frage kommen. 991 absolut, komplett. 992 ist mir einfach zu groß geworden. Ist kein schlechtes Auto, will ich überhaupt nicht, um Gottes Willen, ne? Aber im direkten Vergleich 991 besser. Bei mir ist immer die Frage, mein Liebling von den Daten her und von der Optik und vor allem ist ja eigentlich der 997.2. Bin ich aber leider noch nicht gefahren. Muss ich unbedingt mal. Würde ich gerne mal vergleichen, weil es würde am Ende bei mir zwischen den beiden würde sich's entscheiden. Das sind meine beiden Lieblings-GT3. Einer von beiden würde es werden. Also wenn ich das Geld hätte, würde auf jeden Fall ein GT3 bei mir in der Garage stehen. Einer von den beiden, wie gesagt. Speziell was den Touring angeht, bin ich mir immer unsicher. Hättest du mich früher gesagt, hätte ich immer gesagt, GT3 hat einen Flügel. So, muss sein. Ich werde aber älter. Und deshalb, ich werde das so geiler, finde ich so ein Touring. Und es ist bei mir, ich glaube, das Gefühl zur Tagesform. Also an einem Tag denke ich mal, normaler GT3 schon mega geil so und am nächsten Tag denke ich mir, so ein Touring so edel, weißt du, den so ein dunkelgrün und so weiter. Also der eine ist halt so ein bisschen mehr ins Gesicht, was eigentlich ein GT3 auch gerne machen kann, finde ich. Also es passt ja auch nach wie vor. der andere ist halt so der dezente Edle, der aber trotzdem das Gleiche mitbringt. So. Das heißt, ich könnte mich da jetzt aus dem Bauch aus gar nicht entscheiden, welchen von beiden ich lieber hätte.
Ja, ist ja perfekt. Dann hast du ja noch eine größere Auswahl auf dem Markt.
Ja, das stimmt. Finde
ich eigentlich gut.
Ja, eigentlich schon. Das stimmt. Aber blöd, wenn man dann den Einkauf denkt, ach, hätte ich mal doch den anderen genommen.
Also ich muss noch mal, ich erinnere dich nur noch mal so ganz kurz, ne, so diese Dreiviertel-Heckansicht, wenn du hinterher
gefahren bist. Ja, ich weiß, bist, ne? Das ist ja das Ding.
Das ist wirklich, ja, finde ich, so die Sahneseite vom Touring.
Komplett.
Ne?
Hast also, du auch vollkommen recht.
So, der sieht ja einfach so satt aus.
Ja. Ich finde nur halt, so ein normaler GT3 hat halt so ein bisschen mehr dieses Racing. Und das, ja, feiere ich halt auch übelst. Mhm. So. Das ist halt ein klassischer GT3. So. Aber ja, der GT3 Touring hat halt das gleiche mit, nur auf Edel. Ja. Was auch mega geil ist. Ich finde es super kompliziert. Weiß ich nicht. Also ich mag beide extrem gerne. Mhm. Ich könnte mich nicht direkt so entscheiden. Nach der Tour ist natürlich, wie es immer so ist, ist im ersten Blick, was, ja, Touring. Ja, ja, schon Touring. So, aber dann guckst du wieder andere Bilder an, mit Spoilings hier. Auch geil. So, also, ich weiß es nicht. Aber am Ende des Tages wäre ich wahrscheinlich mit beiden relativ zufrieden in der Garage, würde ich jetzt einfach so sagen.
Ja, da bin ich mir relativ sicher. Da bin ich mir sicher. Mhm. Ja. Ja. Okay, auch wenn es jetzt hypothetisch klingt, aber wollen wir noch unsere Frage stellen?
Ja. Hattest du Fahrspaß?
Ja, doch, auf, ja, jeden Fall. Also, mhm, ich würde sagen, genauso wie ich es erwartet hatte.
Mhm. Jo.
Bei dir?
Ja, ich hatte tatsächlich auch Fahrspaß. Mhm, ja, ja. Hat Spaß gemacht. Geht kaum mehr, würde ich sagen. Nee. Ich bin hin und weg.
Ja, also an dieser Stelle wirklich nochmal ein riesiges Dankeschön an dich, Finn. Es ist wirklich, auch wenn wir jetzt gesagt haben, wir sind schon mal ein GT3 gefahren, das nutzt sich für mich, habe ich, glaube ich, hoffentlich gut rübergebracht, 0,0 ab. Und es ist für uns alles andere als selbstverständlich, dass uns so ein Auto angeboten wird zu fahren. Und das ist für uns wirklich eine Riesenehre. Es ist ein Riesenvertrauensvorschuss, den wir da von euch genießen. Da sind wir extrem dankbar für. Und ich weiß nicht, ob du das vor einem Jahr erwartet hättest, dass wir eine E-Mail kriegen, wo so ein Auto angeboten wird.
Nee.
Um ehrlich zu sein, hätte ich es nicht erwartet. Umso glücklicher bin ich, dass es so gekommen ist. Und ich kann wirklich sagen, ich bin nach wie vor mega geflasht. Also, mhm, auch wenn man jetzt noch mal so drüber redet, das macht fast noch mal genauso viel Spaß wie zu fahren, ne?
Ja, ja, komplett. Man kann also, das noch mal so komplett Revue passieren lassen. Es war einfach wirklich ein rundum gelungener Tag.
Ja, rundum gelungener Tag. Für uns zumindest auch eine rundum gelungene Folge. Wir hoffen mal, dass euch jetzt nicht die Ohren klingeln von 996, 997.1.2, 991.1.2. Ich hoffe, dass es halbwegs verständlich rüberkam und unsere Emotionen, die sind, glaube ich, doch sehr deutlich rübergekommen.
Will ich hoffen, ja.
Will ich auch hoffen. Ja, ich muss sagen, rundum gelungen. Geil, dass wir dieses Auto für diese Jubiläumsfolge an den Start bekommen haben und ich freue mich einfach auf die kommenden Folgen und bin schon gespannt, ob wir das zum Zweijährigen noch toppen können. Wüsste jetzt aus dem Bauch heraus nicht wie, aber wir können ja mal schauen.
Wird auf jeden Fall schwierig.
Ja.
Tja, aber wir sind natürlich noch den Zuhörerinnen und Zuhörern einen Teaser schuldig.
Ja.
Für das nächste Auto, es geht ja weiter. Wir haben ja jetzt nicht ein Jahr gemacht und sagen so, das war's übrigens, GT3 Highlight, ciao. Das
heißt ja so schön, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Ne?
Ja, ich glaube, wir sollten weitermachen, würde ich sagen, oder?
Ja, ich glaube auch,
oder? Ja, okay, komm.
Machen wir noch
einen. Machen wir weiter. Einen kleinen Teaser habe ich da nämlich auch. Und zwar, wir verlassen den Kontinent. Nicht wir jetzt physisch, sondern wir fahren das erste Mal in diesem Podcast ein Auto, was aus einem Land kommt, außerhalb Europas.
Aha.
Also eine Premiere.
Ja.
Haben wir so lange nicht mehr gesagt.
Ja, haben wir tatsächlich lange nicht mehr gesagt. Könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Habt ihr euch ja auch gewünscht. Das war ja immer mal wieder die Kritik, dass wir zu viele Autos aus Deutschland fahren. Jetzt kommt mal ein Auto aus einem ganz anderen Land.
Mhm.
Welches das ist, verraten wir natürlich noch nicht. Da müsst ihr euch jetzt noch ein bisschen gedulden. Aber wenn euch langweilig wird, würde ich euch empfehlen, gönnt euch sonst die GT3-Folge einfach zweimal. Das hilft auf jeden Fall.
Ja, würde ich auch sagen.
In diesem Sinne, Luca, vielen Dank. Ganz besonderes Dankeschön, auch wenn ich mich wiederhole, nochmal an Finn und auch an euch. Ein Danke fürs Zuhören, wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid und nicht abgeschaltet habt. Dann würde ich sagen, hören wir uns in 2 Wochen mit dem nächsten Auto wieder. Bis dahin, macht's gut. Dankeschön. Ciao, ciao.
Ciao.